Herzlich willkommen zu Adrian lädt ein, dem Podcast mit spannenden Menschen, interessanten Geschichten, ganz besonderen Fähigkeiten, einer genialen Idee oder auch einfach nur so, weil ich finde, dass Sie es verdient haben, gehört zu werden. Ich nehme euch mit heute wieder auf eine Reise rund um unterschiedliche Geschichten und Erlebnisse meiner Gäste. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt und jetzt geht es auch schon los. Adrian lädt ein. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Adrian lädt ein. Und ja, wenn wir über Politik sprechen, meine Lieben, dann denken viele natürlich sofort an Berlin. Oder sie denken an irgendwelche Talkshows, an hitzige Debatten, an Parteiprogramme. Doch ja, so viel sei gesagt, Politik, meine Lieben, beginnt eigentlich viel früher. Denn sie beginnt dort, wo Menschen nämlich leben. Sie beginnt bei uns vor Ort zum Teil auch schon, ja, wie gesagt, im Rathaus, auf dem Marktplatz oder in irgendwelchen Gemeinderatssitzungen. Nämlich dort, wo eben Entscheidungen getroffen werden, die unser tägliches Leben unmittelbar beeinflussen. Ja, und genau dort, und das wird leider oft vergessen, stehen nämlich Menschen. Menschen, die oft zwischen allen Fronten irgendwie stehen. Ja, zwischen Gesetzen und dann auch gleichzeitig Menschlichkeit, Erwartungen und Realität. Zwischen Kritik und Verantwortung. Und mein heutiger Gast, so viel sei gesagt, kennt genau dieses Spannungsfeld. Sie war selbst zum einmal Bürgermeisterin und arbeitet seit über 30 Jahren in der öffentlichen Verwaltung. Und heute begleitet sie, und das finde ich sehr spannend, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber natürlich auch Mandantsträgerinnen und Mandantsträger dabei, nämlich ihren eigenen Führungsstil zu finden, mutige Entscheidungen zu treffen und dabei vor allem eines nicht zu verlieren, nämlich sich selbst. Und außerdem möchte sie Menschen wieder Lust drauf machen, das finde ich toll, Verantwortung zu übernehmen und sich eben genau für Verwaltung, Politik und unsere Gesellschaft wieder einzusetzen. Ich freue mich unglaublich auf dieses Gespräch und darf Sie jetzt herzlich willkommen bei Adrian lädt ein heißen. Die Birgit Mertens ist bei mir. Hallo Birgit.
Hallo Adrian. Wow, was für ein Intro. Dankeschön schon mal dafür.
Ja, natürlich. Sehr, sehr gerne. Und ich meine, also ihr Lieben, ihr wart jetzt nicht bei unserem Vorgespräch dabei, aber ich darf so viel verraten. Es wird sehr facettenreich heute mit dir, liebe Birgit. Und ich finde deinen Blickwinkel total spannend, denn ich habe es schon im Intro angekündigt. Wir sind ja oft, wenn es um dieses Verwaltungsleben, Behörden, Politik geht, sehr, ja, ich würde mal sagen, verstaubt noch unterwegs in unseren Glaubenssätzen und Vorurteilen. Und meistens ist so immer dieses, ja, ist halt auf der Behörde und die ist immer schlecht drauf oder der und da kannst du eh vergessen, die machen nur Dienst nach Vorschrift. Und wir räumen heute mal ein bisschen mit dem ganzen Thema auf, liebe Birgit.
Das tun wir, weil es sind wirklich, wirklich sehr motivierte, tolle Menschen, die sich in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger stellen, da am Start.
Genau. Ja, absolut. Ja. Und ich denke, bevor wir beide, liebe Birgit, jetzt über Führung und Politik nochmal ganz im Detail sprechen, möchte ich natürlich zuerst mal nochmal deinen eigenen Weg verstehen und auch mal beleuchten hier für alle. Jetzt kann man ja sagen, oh je, wenn man sich für die öffentliche Verwaltung entscheidet, dann muss man irgendwie, keine Ahnung, keine Lust zu arbeiten haben, ist ja immer das Vorurteil, ne? Beamten-Mikado. Aber ich denke, du hast ganz bewusst deinen Weg gewählt in die öffentliche Verwaltung. Nimm uns da doch mal mit, wie bist du ursprünglich da hingekommen?
Ja, das ist tatsächlich spannend, weil als ich angefangen habe, 1994, also ist ja schon ein paar Jährchen her, da war überhaupt kein Gedanke daran, dass ich mich irgendwann mit Kommunalpolitik oder als Bürgermeisterin irgendwo bewerben würde. Ich bin tatsächlich wirklich mit einem hohen klassischen Sicherheitsbedürfnis in die Verwaltung gestartet. Meine Mutter war alleinerziehend, meine Oma war alleinerziehend und irgendwie bin ich da sehr geprägt auf, Frau muss immer gucken, dass sie unabhängig von Männern ist. So. Mhm. Und ich wollte was mit Menschen machen, ich wollte aber auch einen sicheren Arbeitsplatz. Und dann ist natürlich die öffentliche Verwaltung prädestiniert. Ich habe 1994 tatsächlich in der Bundeswehrverwaltung angefangen. Da wusste ich vorher tatsächlich gar nicht, dass es da überhaupt ein Verwaltungsbereich gibt, weil man ja immer nur Bundeswehr gleich Soldaten, gleich Krieg oder Frieden oder so. Verbindet aber, dass da natürlich im Hintergrund auch Menschen wirken, damit das überhaupt möglich ist von der Infrastruktur und von den Rahmenbedingungen. Das habe ich gelernt, weil mein damaliger Freund war Soldat und der Vater meinte dann, naja, da kannst du ja auch bei uns in der Verwaltung anfangen. Das fand ich ziemlich interessant und das habe ich dann auch wirklich gemacht bis 2010. Also sehr lange mich da wirklich drum gekümmert, von Personalabteilung über Kreisersatzamt, was man halt auch so kennt, wenn man ein junger Mann ist. Kreisersatzamt, Personalabteilung, Haushalt, innere Organisation, dass das Gebäude funktioniert, dass alles organisatorisch läuft, bis hin, dass ich auch mal Bezirksverwalterin war. Da war ich dann schon im Schwarzwald. Ich komme ursprünglich aus NRW. und habe die Hohenberg-Kaserne in Horb am Neckar betreut. Von der Liegenschaft her, und da muss man sich das so vorstellen, die ganzen Hausmeisterdienste, den Winterdienst, die Reinigung, die Veranstaltungen da, also dass der Soldat Klopapier hat, ich sage es jetzt mal ganz brutal. Also das war damals auch mit Teil meines Zuständigkeitsbereichs. Sicherheitsbegehung, Kommunikation mit den Bauämtern, also auch wer denkt, Verwaltung sei langweilig, gerne mal ein Vier-Augen-Gespräch mit mir führen, weil es ist extrem facettenreich, was im Hintergrund an Strippen gezogen wird. Ne? Und so habe ich damals angefangen und dachte, jawohl, ich bin als Allrounder ausgebildet, auch wirklich als Allrounder immer eingesetzt gewesen. Bin dann von der Bundeswehr zur Polizei in die Verwaltung, ähnliches, ne? Immer auch schon Mitarbeiter. Und ich habe einiges immer ein bisschen anders gemacht von der Führung, das schon mal so vorab geteasert. Genau, und als dann die Polizeireform in Baden-Württemberg mich quasi meinen Job gekostet hat, hieß es, wohin jetzt? Und dann bin ich das erste Mal tatsächlich auf die Kommune gekommen und habe als Hauptamtsleiterin in einer Kommune gestartet. Es war 2014, also vom Bund übers Land zur Kommune. Ich kenne also jede Größe von Behörde mit den dazugehörigen Herausforderungen. Und habe mich auch schon so einige Male wegen irgendwelcher Transformationen neu erfinden dürfen.
Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Ja, weil da gibt es ja auch immer wieder die, ja, manchmal auch plötzlich Veränderungen, ja, wo man dann ja auch mitgehen muss und dann überlegen muss, oh, wie kriegen wir jetzt unsere Strukturen da wieder dahingehend angepasst, ja, und dass es auch alles funktioniert. Ja, und irgendwann, liebe Birgit, ich habe es ja schon gespoilert, kam ja dann auch der Wunsch, oder ich weiß nicht, ob es ein Wunsch war, Bürgermeisterin zu werden oder ein Muss, keine Ahnung. Was war damals deine Motivation? Wie kam es dann dazu?
Also tatsächlich war ich Hauptamtsleiterin in Neubulach. Das ist hier im Nordschwarzwald, ein kleiner Kurort, 5.500 Einwohner. Und mein Bürgermeister, der mich damals geholt hat, hat immer gesagt, Sie werden mal auch noch Bürgermeisterin, weil Sie machen, dass die Menschen sich zu Hause fühlen. So. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Perspektive auf diesen Job irgendwo auch. Der wurde dann leider nicht ganz so schön abgewählt, wie was halt auch dazu gehört, wenn man in diesen Job geht. Es ist ja ein Wahlmandat und übrigens verliert man auch seinen Lebenszeitbeamtenstatus. So ging es mir. Also wenn man dann Bürgermeisterin wird, ist man Beamtin auf Zeit. Vorher war man Beamtin auf Lebenszeit. Also man wird quasi quo amtis rausgeschmissen, kann man sagen. Dann kam eine Bürgermeisterin und wir haben uns einfach gut verstanden. Und es ist so ein bisschen so halbfriedlich, sage ich mal, weil sie meinte irgendwann, ich sei zu beliebt in der Bevölkerung und sie wolle, dass ich mir was Neues suche. Und dann stand ich da und dachte, was mache ich denn jetzt? Und so bin ich dann drauf gekommen, also gut, dann jetzt all in und jetzt gehe ich auch in die erste Reihe und kandidiere als Bürgermeisterin. Und das habe ich dann auch 2016 gemacht und war dann von 2016 bis 2024 Bürgermeisterin einer 12.600 Einwohnergemeinde.
Ey, das ist ja schon krass, oder? Dass man ja eigentlich dann, oder wie du auch gesagt hast, ne, du bist zu nett für die Bürgerinnen und Bürger. Also das finde ich ja schon auch heftig, ne, was ja auch dieses Vorurteil manchmal so ein bisschen unterstreicht. Ich meine, klar, da sind wir ja eigentlich schon in diesem Spannungsfeld, was wir ja heute auch beleuchten wollen. Weil es geht ja schon darum, auch zu gucken, naja, ab wann bin ich in Anführungszeichen zu nett, ja, und versuche everybody's darling zu sein. Und ab wann schütze ich mich auch selbst, ne? Also das ist ja schon auch ein legitimer Punkt.
Absolut. In dem Falle ging es jetzt darum, dass die Bürger halt gerne zur Hauptamtsleiterin gegangen sind. Und das ist auch natürlich ein Thema, was Bürger mit Bürgermeisterinnen oder Bürgermeistern vor allen Dingen verbinden. Es war diese Machtposition, die man innehat. Und es ist halt tatsächlich nicht jeder in dem Mandat ein Teamplayer. Ja. Also die Frage ist immer, und das ist auch jetzt Kern meiner Arbeit heute, mit welcher Motivation bin ich gestartet und wofür nutze ich die Macht und die Potenz, die ja dieses Mandat auch irgendwo mitbringt, weil du bist ja der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Das heißt, du bist der Meister der Bürger. Du bist der erste Bürger des Ortes. Ja. Damit hast du eine besondere Verantwortung. Du hast aber auch eine besondere Gestaltungsmöglichkeit, Macht und kannst natürlich auch wirklich was bewegen. Und dann ist die Frage, wie bewegst du, mit welchem Führungsstil bewegst du, ne? Und das ist so das Thema, ich brenne schon immer für eine ermächtigende Führung, also auch schon bei der Bundeswehr, auch schon bei der Polizei, dass ich immer in Führungspositionen gesagt habe, ich nehme meine Mitarbeitenden mit auf dem Weg. Also es herrscht große Transparenz, wo geht die Reise hin? Und es steht auch immer die Frage im Raum, wen kann ich wie mitnehmen?
Naja, du hast jetzt schon vorhin noch kurz angesprochen, finde ich interessant zu sagen, mit welcher Motivation trete ich an? Was war so deine Motivation?
Also bei mir war es tatsächlich dann der Gedanke, was gestalten zu können. Mhm. Also ich hätte ja dann auch sagen können, okay, dann gehe ich aber irgendwie als Sachbearbeiterin ins Landratsamt, ne, der ja auch von der Qualifikation gegangen. Ich bin ja von Hause aus Diplom-Verwaltungswirtin, habe das studiert. Also von daher hätte ich auch irgendwo ins Landratsamt gehen können. Und ich habe mich dann aber bewusst entschieden, mich dann auch in den Dienst der Gesellschaft weiterhin zu stellen, und zwar in die erste Reihe. Weil es ist halt vorher schon so gewesen. Also viele gucken ja auf Beamte eher so ein bisschen abwertend im Sinne von, ja, die haben dann einen sicheren Job und so. Fakt ist halt, du bist auch ein bisschen im goldenen Käfig. Also ich bin ja jetzt Unternehmerin und merke tatsächlich, wie viel Freiheit ich auch habe in der Gestaltung meines Lifestyles, sage ich jetzt mal provokant. Das hast du als Beamter eher begrenzt, ne? Weil als Beamtin hast du halt ganz klare Rahmenbedingungen, in denen du dich bewegen darfst oder eben auch nicht. Und das hat mich jetzt, ich bin jetzt 53, schon das ein oder andere Mal auch ordentlich an meine Grenzen gebracht, mental. Weil wenn man was bewegen will und dann in einem System ist, in dem halt ständig irgendwie eine Tür zugeht, braucht man einen langen Atmen, sehr viel Geduld und extrem viel Eigenantrieb, um wirklich was zu bewegen.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, oder nimm uns da auch nochmal gern mit, du bist ja dann auf einmal, wie du schön beschrieben hast, wirklich in der ersten Reihe ganz vorne gestanden.
Absolut.
Kannst du dich da noch so an deinen ersten Tag im Amt erinnern? Also war das dann so wie erhofft oder hast du erstmal einen Schreck bekommen?
Nee, also es war vor allen Dingen insofern witzig, klar, jetzt so, die Wahlphase ist sehr intensiv. Ich betreue gerade auch jemanden in seinem Wahlkampf und darf da wieder mit eintauchen. Also es ist wirklich sehr intensiv. Du lernst ganz viele Menschen kennen, du bist irgendwie 48 Stunden gefühlt nonstop immer unterwegs. Ne? Ich habe ja auch meinen normalen Job noch gemacht und gleichzeitig 50 Kilometer entfernt diesen Wahlkampf. Und wir waren 7 Kandidaten und dann ist dieser Wahlabend und jeder geht davon aus, naja, brauche halt bestimmt noch einen zweiten bei so vielen Kandidaten. Und ich habe das dann aber im ersten Wahlgang geschafft mit knapp über 50%. Und das war dann so, bam, dann ist erstmal wirklich so wie so, alles hat sich aufgelöst, die ganze Anspannung war weg und ich hatte Gefühl zum Dauergrinsen einmal ums Gesicht, ja. Yeah. Und das hat mich auch wirklich die ganze Zeit immer getragen. Und dann war so dieser erste Tag da und ich dachte so, jetzt gehe ich ins Rathaus, jetzt gestalte ich was. Und ohne Witz, ich war nach 3 Stunden fertig, weil die waren alle super organisiert. Mein Vorgänger war 38 Jahre im Amt. Die brauchten eigentlich überhaupt keine Chefin, die sich jetzt da vorne hinsetzt und ihnen erzählt, wie die Welt läuft. Und ich kam da an und habe da meine Unterschriftsmappen alle liegen gehabt, habe die dann so in Ruhe durchgeguckt und so nach 3 Stunden war so alles abgearbeitet. Ich hatte so ein groben Überblick, was heute, ich sag bewusst heute eben auf der Agenda steht und dann saß ich da und dachte so, ich kann jetzt hier durchs Rathaus laufen, 55 Menschen Schalu machen, ja, und irgendwie Fragen stellen, aber die wollen ja alle ihren Job arbeiten, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich ins Vorzimmer gegangen, für mich auch völlig neu, auf einmal hast du jemand, der für dich anruft, der dich fragt, ob du einen Kaffee möchtest, ja, der dir, also ich hatte eine Woche später so ein Kleid, wo der Saum runtergefallen ist, der dann organisiert, dass du abends so à la Pretty Woman wieder das schicke Kleid im Schrank hängen hast. Also wirklich eine persönliche Assistentin, völlig neue Welt. Und dann sagt sie zu mir, ja, dann gehen Sie halt jetzt mal wieder nach Hause. Sie werden sehen, es kommen noch Tage, da sind Sie froh, wenn Sie nach 3 Stunden fertig werden.
Ja, na, so, natürlich.
Und das war dann so mein erster Tag im Amt, wo ich so dachte, krass, jetzt, also ich habe hier ein Team, was sehr gut ohne mich funktionieren kann, weil der Vorgänger in 38 Jahren halt 1000 Zusatzaufgaben inzwischen hatte. Ne, weil das habe ich dann auch gelernt. BürgermeisterInnen, ja, haben ja nicht nur diese Funktion, das Rathaus zu leiten, den Gemeinderat zu organisieren, für die Bürger da zu sein und die Stadt zu repräsentieren. Da kommt ja später noch dazu, vielleicht bist du noch im Kreistag, dann gibt's Zweckverbände, um was zu organisieren, wo du dich mit einbringst. Also die Aufgaben wachsen mit der Zeit im Amt, kann man sagen.
Ja, ja. Und eben, ich glaube, also viele Menschen haben das auch gar nicht, oder klar, wir kennen das schon, ja, dann hat irgendwie der Kleintierzuchtverein noch ein Jubiläum, dann hat die Feuerwehr noch irgendwas und da noch. Manchmal muss man sich ja dann auch wirklich entscheiden, ja, kann ich jetzt da überhaupt überall hin, ja, also du hast ja auch eine richtige Repräsentanz dann auch vor Ort, ja, und die erwarten natürlich alle, ja, die Bürgermeisterin, die muss natürlich zu uns kommen, ja, weil es ist super wichtig, dass wir jetzt 40 Jahre Kleintierzuchtverein, wie auch immer haben, ja, und da auch abzuwägen und zu gucken, was kann ich da überhaupt alles leisten. Menschen. War es auch das? Das würde mich jetzt interessieren, was dich vielleicht an dieser Aufgabe am meisten überrascht hat, dass du vielleicht gedacht hast, oh, jetzt komme ich, und dabei hast du gemerkt, hey, dein Team ist einfach so genial, ja, dass es halt auch manchmal eben Tage gibt, wo du halt eben nach 3 Stunden durch bist.
Also für mich, da ich ja sowieso aus einem Führungsstil komme, der immer darauf Wert gelegt hat, dass die Mitarbeitenden so frei wie möglich agieren können. Mhm. Für mich war es eher ein Geschenk, weil ich gesagt habe, mega, ich habe hier einen Vorgänger, der 38 Jahre, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 38 Jahre in diesem Job gewesen ist, der sein Rathaus schon so aufgestellt hat, dass die ganz gut auch ohne ihn klarkommen. Also ich habe es eher tatsächlich als Freiheit empfunden, jetzt ganz langsam auch anzukommen und mich in jedes Thema auch gut reinzuarbeiten und auch Zeit zu haben, in dem Amt anzukommen und auch diese Außentermine alle gut wahrzunehmen. Wir mussten ja dann auch noch mit der Familie 50 Kilometer umziehen. Wir haben ein Haus gebaut, um in dem Ort zu wohnen, in dem ich dann Bürgermeisterin war. Also insofern hat mir das viel Freiheit gegeben. Ich weiß aber aus der Arbeit jetzt mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, es ist durchaus eine Herausforderung, dann auch seine Rolle in diesem System zu finden, weil natürlich einige Kolleginnen und Kollegen auch mit dem Ansatz kommen, ohne mich läuft hier nichts. Mhm. Und dann dahin zu kommen und festzustellen, oh, es läuft ja wohl. Und dann kommt halt die Feststellung so nach ein paar Wochen, aber es läuft halt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und dann hast du schon die ersten Konflikte. Das ist eigentlich so das, was ich am herausforderndsten finde. Für mich war auch eher so, ich gucke jetzt mal, wie sind die hier aufgestellt? Und dann frage ich ganz viel, warum? Warum macht ihr das so? Warum macht ihr das so? Warum? So wie so ein Dreijähriger, der rankommt und sagt, warum, warum?
Mhm. Genau. Ja, ja. Und ich glaube auch oft, ich weiß nicht, Birgit, wie siehst du es? Ich glaube, viele Menschen unterschätzen auch, wie emotional auch dieses Amt sein kann. Ne? Also so viel zum Thema, das sind alles irgendwelche Bürokraten und wie auch immer. Ja, du hast ja so viel, du hast schon gesagt, was auf dich einprasselt. Wahnsinn.
Ja, das ist auch tatsächlich, muss ich sagen, ein Punkt, den ich jetzt auch nicht so eingeschätzt habe. Also ich wusste es ein Stück weit, weil in dem kleinen Ort vorher Hauptamtsleiterin zu sein, ist ja auch, du bist ja auch schon bekannt, du wirst beim Einkaufen erkannt und so weiter. Also ich wusste schon in etwa, was kommt, aber wie viel auch so meine Person bewertet wird, und zwar völlig unabhängig von meiner Fachkompetenz, ja. Also hat sie jetzt Locken, hat sie glatte Haare? Ich hatte dann mal eine Zeit lang wirklich die Haare glatt. Da wurde ich gefragt, ja, ob mein Charakter sich jetzt mitgeändert hätte. Man hätte doch den Lockenkopf gewählt. Ja, ich hatte 2 Teenager, die waren 14 und 17, als ich ins Amt kam. Da wurde dann natürlich geguckt, ach, der Sohn arbeitet ja an der Tankstelle. Warum arbeitet der an der Tankstelle? Mein Mann ging mit den Hunden spazieren. Dann wurde ich darauf angesprochen, ja, ihr Mann könnte ja auch mal besser grüßen, ne, wenn er mit den Hunden Gassi geht. Also, was mir wirklich nicht klar war, und das ist das, wo ich heute halt auch merke, was in den Jahren seit 2016, 17, 18 noch viel mehr zugenommen hat, ist wirklich die Bewertung des Menschen, der dieses Mandat trägt. Ja, also gerade, ich habe ja jüngere Kolleginnen dann auch gehabt, die dann auch Kinder bekommen haben, da kriegt quasi das ganze Dorf das Kind. Und jeder weiß, wie sie das zu erziehen hat, ja. Die Kinder einfach im Verein oder nachts in der Disco abholen, ne, dass man dann sagt, ja, jetzt bin ich halt Mama. Also du hast halt oftmals Rollenkonflikte, weil du bist halt Mutter, du bist Ehefrau, du bist, ich war dann relativ schnell auch Kreisrätin, Bürgermeisterin, dann bist du auch als Mentorin wahrgenommen für viele junge Frauen, weil es gibt tatsächlich heute immer noch mehr Bürgermeister, die Thomas heißen, als Frauen in dem Job, ja. Und dann wirst du natürlich ganz schnell auch zur Emanze abgestempelt, weil du jetzt halt vielleicht klarer in der Kommunikation bist, durchsetzungsstarker. Dann wird bewertet, ob du dieses Kleid aus dem Pressefoto schon zum dritten Mal anhast, ob du der Rock zu kurz ist, ob das Kleid zu eng ist, ob du zugenommen hast, ob du abgenommen hast. Also wirklich, das sind Punkte, die habe ich so nicht eingeschätzt. Du arbeitest wirklich, also du arbeitest ja nicht, sondern du dienst. Und der Begriff dienen, der trifft es wirklich sehr gut, weil du bist ja 24/7 nonstop im Einsatz. Also wenn der Feuerwehreinsatz am Sonntagabend um 22.45 Uhr kommt und dein Handy klingelt, fährst du dahin. Weil du entscheiden musst, ist die Familie aus dem Haus zu evakuieren wegen einer CO2-Warnung oder so. Ne? Ja. Und das ist auch völlig irrelevant. Ich habe das gehabt, dass du vielleicht eine halbe Stunde vorher bei -7 Grad noch auf irgendeiner Baustelle gestanden bist, um zu entscheiden, wie gehen wir hier weiter vor, weil uns friert alles ein. Ne? Und ich war ja Bürgermeisterin während der, also Flüchtlingskrise gibt es ja nonstop. Seit 2016 war die Hochphase, dann Corona-Krise, Energiekrise, Ukraine-Krieg. Also eigentlich sind Bürgermeister nur Krisenmanager die ganze Zeit. Also der normale Alltag, den wünscht sich jeder aktuell wieder herbei.
Ja, ja, voll. Und weil du es jetzt auch vorhin angesprochen hast mit deinem Mann, ja, der könnte auch mal mehr grüßen oder deine Kinder. Man darf ja auch nicht vergessen, ja, die Familie wird ja plötzlich, ich sage jetzt mal, der Mann von der Bürgermeisterin, die Kinder von der Bürgermeisterin. Ja, das heißt, wenn die sich irgendwo daneben benehmen, dann heißt es ja gleich, die Kinder von der Bürgermeisterin haben sich aber so und so. Ne? Also es ist krass, es wird immer mit deinem Amt quasi verbunden. Ja. Ja? Auch die sind nicht mehr frei von diesem Amt.
Ja. Ja, also ich weiß auch tatsächlich von Kolleginnen, die gesagt haben, wir hören dann auf. Weil tatsächlich unsere Familie ist uns wichtiger als das Mandat. Und es kann nicht sein, dass hier meine Kinder im Kindergarten, die werden nicht so eingeladen wie andere Kinder. Und es wird halt bewertet, sind die sonntags in der Kirche brav oder nicht? Ne? Sitzen die still in der Kirchenbank oder nicht? Also es kann natürlich auch positiv sein. Also mein Sohn, der hat ja dann da, wie gesagt, an der Tankstelle gearbeitet, weil er eben ein Motorrad als Hobby hatte. Und ich gesagt habe, wenn du ein teures Hobby hast, musst du halt auch gucken, dass du Geld verdienst, wie alle anderen Eltern auch. Und das ist sehr gut angekommen, als so ein alter Bürger ihn dann mal fragte. Und er sagt, ja, meine Mama sagt, du musst halt Geld verdienen, wenn du ein teures Hobby hast. Und da hat er mir Pluspunkte eingebracht, sage ich mal, obwohl er da ja gar keinen Ansinnen hatte. Aber dieses Spannungsfeld ist auch das, warum ich so gerne jetzt auch vielen Dank dafür in Podcasts eingeladen bin. Weil ich einfach möchte, dass auch Bürgerinnen und Bürger den Menschen hinter diesem Amt sehen, weil es ist halt wirklich ein riesen Spannungsfeld und nicht erst, wenn es eine Katastrophe gibt, so wie jetzt aktuell die Waldbrände oder die Moorenabgänge oder eben das Ahrtal, wo dann das Wasser auf einmal unberechenbar wird. Ne? Also da hat jeder den Fokus drauf in der Katastrophe, wie reagiert die Person. Eigentlich ist es ein Dauerzustand, gerade Katastrophen irgendwie zu regeln und zu organisieren und Krisenmanagement zu machen. Also es ist, ich habe gerade zwei junge Bürgermeisterinnen im Jahresmentoring und es ist wirklich Multi-Level-Management. Also vom Kindergarten bis zur Kläranlage, vom Straßenbau bis zur Personalabteilung. Also es ist wirklich, ich sag's mal so, ich bin jetzt ja Unternehmerin. Kein Unternehmer hat dieses Verantwortungsspektrum, was ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin tagtäglich bespielen muss.
Ja, ja eben. Ne? Und dann sagt man ja so salopp vielleicht, ja, Mandantsträgerinnen und Mandantsträger sind auch Menschen. Ja, ja, klar, das ist eigentlich selbstverständlich. Ne? Aber an deinem Beispiel merkt man halt, dass es dann doch oft vergessen wird oder halt einfach in den falschen Konsens auch mit reingepackt wird. Ne? Zum Beispiel, also ich frage mich dann aber immer, vielleicht auch gern deine Meinung aus deiner Erfahrung, warum fällt uns das gerade in dem Bereich so schwer, dass wir da halt wirklich den Mensch sehen? Und warum, weißt du, ich habe immer das Gefühl, gerade auf diese Person wird dann echt halt eben nicht mehr so dieser saloppe Satz, Mandantsträger und Träger sind auch nur Menschen, der gilt dann plötzlich nicht mehr.
Also ich hatte das tatsächlich im Freundeskreis mal, diese Diskussion, und der Bekannte, also Freund, Bekannte, war der Meinung, dass Politiker zu beschimpfen ein Preis ist, den Politiker bewusst zahlen, indem sie das Mandat annehmen. Und wir haben da wirklich einen Abend heiß drüber diskutiert, weil er meinte, naja, aber du machst das ja freiwillig, du weißt ja, wie das ist, also hast du ja bewusst entschieden, diesen Weg zu gehen. Und das ist so ein bisschen wie, ich denke so an meine Zeit, als ich bei der Bundeswehr in der Verwaltung war, in der Zeit wurde die Wehrpflicht abgeschafft und auf einmal war es nicht mehr relevant für Eltern, wo die Bundeswehr im Einsatz ist, weil es kein Risiko mehr gab, dass der eigene Sohn da eingesetzt werden würde. Also ich habe das wirklich in Gesprächen mit führenden Soldaten damals sehr intensiv mitbekommen, dass sie gesagt haben, uns gegenüber entsteht eine Gleichgültigkeit. Wo ist eigentlich die Bundeswehr im Einsatz? So, und ähnlich würde ich sagen, kann man das auch bei diesen Mandatsträgern sehen oder Mandatsträgerinnen, egal ob Landtag, Bundestag oder jetzt in der Kommune und in der Kommune wahrscheinlich noch deutlicher, weil halt der direkte Kontakt da ist, dass halt das Mandat und das eigene Interesse immer wieder mal kollidieren. Und da ist es tatsächlich so, wir wissen das, also ich sage jetzt mal bewusst wir, weil ich ja jetzt auch mit den Menschen immer noch arbeite, wir wissen das wohl und gleichzeitig müssen wir immer wieder den Respekt einfordern. Und es braucht auch inzwischen ja leider extra Anlaufstellen beim LKA, extra Einsätze, also Bereiche, die bei der Staatsanwaltschaft bevorzugt darauf reagieren. Und ich bin tatsächlich gut durch meine 8 Jahre gekommen, kann man nicht anders sagen. Also viele Kollegen haben da viel mehr, außer mal so ein paar Kommentare bei Social Media und einmal so eine Haterbrief, also Postkarte bei mir zu Hause im Briefkasten, also wo ich beschimpft wurde. Und da habe ich Anzeige erstattet, weil es bei mir zu Hause war. Hätte ich das ins Rathaus bekommen, hätte ich gesagt, ach komm, ne, der Aachener sagt bloß mir jetzt, ne, also vergiss es, ich bin hier im Rathaus in meinem Amt und du kannst mich blöd finden und du kannst mir das auch schreiben, das ist okay für mich. Ich weiß ja, dass ich da im Prinzip als Birgit nichts dafür kann, sondern das ist halt die Rolle. Aber dadurch, dass die Karte an meinem Geburtstag bei mir zu Hause im Briefkasten gelandet ist, wo meine Familie auch lebt, habe ich gesagt, jetzt ist eine Grenze überschritten. Und wir haben, also ich habe damals Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Und das ist jetzt so, dass dann tatsächlich auch die Staatsanwaltschaft arbeitet und nicht ich als Privatperson, weil halt mein Amt und nicht ich angegriffen wurde. Wir haben ihn gefunden, den Verursacher, die 900 Euro gekostet, die Postkarte zu schreiben.
Okay, war teures Porto auf jeden Fall, ja. Also ich denke, dass wir das nicht behalten haben, das als Denkzettel hoffentlich. Ja, aber wie du sagst, du bist halt auch da, leider Gottes, dann eine Art Projektionsfläche, ja, in diesem Amt, wo Absolut. Du fast gar nicht drum herum kommst, ja. Und viele Menschen, wie jetzt auch du, ihr wollt gestalten, ihr wollt helfen und gleichzeitig muss man ja aufpassen, dass man sich da auch nicht selbst verliert, ne, bei diesem ganzen Spagat. Wie würdest du sagen, wie kann das gelingen jetzt aus deiner Erfahrung, dieser Spagat zwischen Verantwortung und halt eben auch der nötigen Selbstfürsorge?
Also was tatsächlich wirklich wirksam ist, ist, dass man die Menschen ein Stück weit mit ins eigene Leben reinnimmt. Also das machen ja viele Kolleginnen und Kollegen inzwischen so, dass sie auch auf Social Media sichtbar sind. Auch zum Beispiel mit Themen wie, ich habe geheiratet, wir bekommen ein Baby, ja. Also dass einfach auch den Bürger sichtbar präsent vor Augen geführt wird. Der Bürgermeister, die Bürgermeisterin ist auch eine Privatperson. Also indem man ganz bewusst sagt, ich nehme die Menschen ein Stück weit mit in mein Leben, weil ich weiß, es interessiert sie. Ich habe immer gesagt, du bist wie so ein B-Promi, ja, an den man jetzt halt auch drankommt. Zum anderen ist es tatsächlich wirklich das Thema Eigenverantwortung und Resilienz. Also ich muss nicht in der gleichen Zeit im Rathaus sitzen wie meine Mitarbeitenden, weil im Gegensatz zu meinen Mitarbeitenden gehe ich nicht um 17 Uhr nach Hause und habe Feierabend. Also das ist wirklich schon so der erste Schritt, wo ich auch im Gespräch mit Kolleginnen immer wieder mich doch gewundert habe, wenn ich dann gesagt habe, so, ich gehe am Dienstagmorgen um 11 Uhr zum Friseur. Und die Kollegin sagte, boah, wie kannst du unter der Woche zum Friseur? Das mache ich am Samstag. Und ich dann gesagt habe, nee, warum? Also ich soll ja hübsch aussehen. Ich gehe auch am Donnerstag, habe ich einen Personal Trainer, der mit mir arbeitet morgens um 10. Dafür sitze ich aber halt auch am Samstag, am Sonntag beim Festle, am Dienstagabend noch bis 23.45 Uhr in der Gemeinderatssitzung. Am Donnerstag bei der Feuerwehr, am Montag beim weiß ich was Verein. Also das heißt, ich muss selber über ein extrem gutes Zeitmanagement verfügen. Und was ich auch immer sage, Prio 1 ist halt, egal wer du bist, immer die Führungskraft selber. Also Selbstführung ist der erste Schritt zu guter Führung. Und ich bin die Tankstelle, an der hier in diesem Ort alle Menschen andocken wollen. Also ist es meine Verantwortung, gut dafür zu sorgen, dass die gefüllt ist.
Absolut, ja. Und ich meine, es gibt ja sicherlich auch manchmal Entscheidungen, kann ich mir vorstellen, da gibt es halt einfach keine richtige Lösung. Ja, also das kommt ja auch noch dazu. Du musst ja echt abwägen oder ich weiß nicht, wie trifft man oder wie hast du das auch erlebt? Wie trifft man jetzt Entscheidungen, wenn man eigentlich weiß, theoretisch, eigentlich kann jede Entscheidung direkt schon wieder Kritik auslösen. Ja, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja, das ist nicht eigentlich, das ist tatsächlich so. Ich habe jetzt einen tollen Podcast gehört, wir sind ja beide so Podcast-Fans. Da hat ein Psychologe gesagt, die Summe der Menschen, die dich doof findet, bleibt immer gleich groß, weil es ja tatsächlich so ist, du kannst es sowieso nicht allen Menschen recht machen. Ja. Also von daher entscheidest du als Mensch in der Politik, sage ich jetzt mal, weil das ist egal, ob im Land oder Bund oder eben in der Kommune, du entscheidest nach der Aktenlage und nach den Bedarfen, die zu dem Zeitpunkt gerade aktuell vorliegen, mit Blick in die Zukunft. Also du machst dir natürlich schon Gedanken drum, welche Auswirkungen hat meine Entscheidung. Ob das nachher wirklich so eintritt oder nicht, das kannst du nicht beurteilen. Also ich mache mal ein praktisches Beispiel. Wir haben uns in der Gemeinde irgendwann auf den Weg gemacht, wir wollen Nahwärme in der Kommune etablieren. Also haben wir da heiß drüber diskutiert, machen wir das nicht. Haben dann auch gesagt, das macht total Sinn, vom Schulgelände aus, wo daneben auch noch eine Sporthalle ist, dann ist doch das Freibad und das Hallenbad, also ein großer Energiefaktor, sehr komprimiert, plus dann drumherum viele alte private Häuser. Also haben wir natürlich entschieden, ja gut, das machen wir. Und dann ging es in die Ausschreibung. Und dann kam parallel der Ukraine-Krieg. Das heißt, alle Materialien wurden exorbitant teuer, aber sie waren halt tatsächlich, das Verfahren lief schon. Also haben wir natürlich trotzdem weitergemacht und haben gekauft. Das Gleiche könntest du machen mit, du kaufst Strom ein, weil ich habe Stadtwerke gehabt, du kaufst Strom ein fürs nächste Jahr und fürs übernächste Jahr. Und in der Zeit ist der Strompreis halt hoch. Das sind immer so Faktoren, hast du wenig Einfluss drauf, ja, weil wir ja auch nicht spekulativ arbeiten dürfen als Kommune. Das heißt, im Endergebnis aber, wenn die Kosten dann umgelegt werden auf die Allgemeinheit und es dann wieder im Außen günstiger ist, hast du halt immer das Spannungsfeld, wie erkläre ich jetzt dem Bürger, dass die Betriebskosten von diesem Wärmenetz aber jetzt höher sind als drei Ortschaften weiter, weil du musst halt für alle Bürger dann die Kosten trotzdem auf die, die das da nutzen, umlegen. Du kannst einen bestimmten Teil auf die ganze Kommune verteilen, aber wenn nachher die Nutznießer auch nur 20% aller Einwohner sind, können nicht 100% alle Kosten tragen. Ja, ja, und das war wirklich ganz am Ende meiner Amtszeit und sicher auch ein Grund dafür, dass ich danach nicht mitgewählt wurde, weil halt tatsächlich da viel Unmut dann kam, ne?
Aber das ist halt genau das, ne, weil du jetzt gerade gesagt hast, das ist vielleicht ein Grund, warum ich da auch nicht mehr gewählt wurde oder so, ne, wo ich dann denke, wow, also hey Leute, das erlebe ich ja selber, ja. Und da gibt es ja auch noch teilweise, wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Corona-Krise reingucken, gab es ja auch Regeln, ja. Also das heißt, du kannst ja nicht einfach sagen, naja, ich finde aber meine Gemeinde so nett und deswegen ist es mir jetzt egal und ich mache es einfach anders. Ja, also du hast ja da so zwischen Regeln und Menschlichkeit so ein Riesenspektrum und dann gibt es das halt auch einfach so. Und dann kann ich jetzt nicht sagen, ja, aber warum macht die Birgit das jetzt für uns nicht möglich? Das ist aber doof.
Ja, also du bist halt wirklich in so einer Sandwich-Position. Ja. Ne? Also du kriegst die gesetzlichen Vorgaben, du setzt die um. Und gerade deshalb ist es ja auch heute mein Anspruch, dass ich die jungen Führungskräfte, wenn ich die begleite, zu einer Resilienz begleite, dass die Haltung haben, die es ihnen ermöglicht, auch mit der Kritik klarzukommen, die es ihnen ermöglicht, auch Entscheidungen zu treffen, die immer vertreten können, egal was passiert. Und vor allen Dingen den Ermessensspielraum, den es ja doch auch in jeder Gesetzeslage gibt, auch auszunutzen zum Wohle der Bürgerinnen. Weil das ist zum Beispiel das, was ich auch bei Corona wirklich viel gemacht habe, auch zwischen den Zeilen zu lesen, um auch gangbare Praxisfälle zu kriegen. Und das habe ich nicht alleine. Also ich sage heute ganz bewusst, diese Krise wurde auf kommunaler Ebene gerettet, sage ich jetzt mal, weil halt jeder Bürgermeister mit den und Bürgermeisterin mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln bestmöglich aus der Zeit geholt hat. Ja. Und das wird halt diese Kompetenz, wirklich den Mut auch mal unkonventionelle Entscheidungen zu treffen, zu haben, das wird in nächster Zeit noch viel mehr an Bedeutung gewinnen. Weil wir haben das ja alle jetzt in der Presse mitgekriegt oder wer nicht, kann ja mal googeln. Die Kassen der Kommunen auch in Baden-Württemberg und in Bayern sind halt jetzt so langsam leer. Und die Aufgaben werden aber nicht weniger, im Gegenteil, es wird halt immer mehr. Also brauchst du unkonventionelle Lösungsansätze. Und um unkonventionelle Lösungsansätze zu finden, brauchst du kreative Köpfe, die den Mut haben, auch mal eine Entscheidung zu treffen, die der ein oder andere vielleicht doof findet, ja?
Ja.
Und du kommst also an doofen Entscheidungen, ich sag's jetzt mal so, die der Bürger blöd findet, du kommst nicht mehr vorbei. Also du wirst es nie allen recht machen können. Und das ist halt umso wichtiger, wenn jetzt gerade sehr viele junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch neu ins Amt kommen, dass die dann auch den Support und die Rückendeckung und Supervision von Profis bekommen und steht ja gar nicht nur von mir, sondern generell gibt es ja mittlerweile viele Angebote, dass sie das auch nutzen ohne Bewertung von außen. Weil das ist bei jedem Unternehmer im Spitzenamt absolut normal, dass der Berater hat, dass der Supervision hat, dass der jemanden hat, mit dem der ins Sparring gehen kann. Und in der öffentlichen Verwaltung hat es immer noch so einen Duktus von, wenn ich mir einen Coach nehme, dann heißt es, ich habe das nicht drauf oder ich kann es nicht. Und das ist halt Blödsinn.
Ja, voll. Und ich glaube auch, ich meine, es ist zwar ein Modewort, aber du hast es jetzt eigentlich schon so schön umschrieben, muss man eigentlich sagen. Also die Führungskompetenz, auf die es, glaube ich, zukünftig noch mehr ankommt, ist eben nicht reines Fachwissen oder an sich, sondern wirklich dieses Modewort, ich muss es einfach bringen, die emotionale Intelligenz.
Absolut. Und ich sag mal, Bürgermeister haben die immer schon, weil du musst ja diese Stimmung aus deiner Bevölkerung mitnehmen und wahrnehmen. Ja. Also selbst die jetzt seit 40 Jahren im Amt sind, wo man von außen vielleicht sagt, boah, voll patriarchisch geprägt. Also kannst du mir glauben, auch die kriegen mit, wenn da halt irgendwie die Stimmung im Ort kippt. Ob sie darauf reagieren, das war was anderes. Aber also die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, und mit jünger meine ich auch die, wie in meinem Alter, Anfang 50, ja, durchaus. Mhm. Die gehen alle auf Team, also im Sinne von, ich kann das nicht alleine schaffen. So eine Kommune musst du mit einem Team steuern. Du brauchst eine gute Kooperation mit dem Gemeinderat. Du brauchst eine gute Führung bei dir im Haus. Die bilde ich auch entsprechend aus, dass sie entsprechend führungswirksam sind. Weil die Gallup-Studie sagt, nur 15% aller Führungskräfte, sind überhaupt führungswirksam.
Okay.
Der Rest verwaltet einen Status quo und hofft, den Tag zu überleben. Und jetzt denke ich mir, ja klar, das kannst du als Gallup-Studie, geht ja bei alle Bereiche, also auch Unternehmen. Nur wenn das in unseren Kommunen, in unseren Rathäusern der Fall wäre, dass wir nur noch Gesellschaft gestalten, dann wird es halt wirklich hart für jeden einzelnen Bürger. Und deswegen habe ich auch so Bock darauf, du hast es im Intro ja gesagt, wieder Spaß an diesem Thema Führung, Leadership, Verantwortung auch zu wecken und zu sagen, hey, wenn du was bewegen willst, ja, fang bei dir im Ort an, hör auf, wir hatten es ja im Vorgespräch, hör auf die große Politik zu schimpfen. Mhm. Ich finde auch nicht alles gut, was da entschieden wird, ja. Und nichtsdestotrotz ändert das ja nichts daran, dass ich schauen muss, was kann ich denn in meinem Umfeld machen? Wie kann ich mich einbringen? Kann ich als Gemeinderat irgendwo mich aktiv engagieren? Kann ich in einem Verein eine verantwortliche Position übernehmen? Weil das Thema haben ja auch Vereine, dass sie keine Leute mehr finden, die sagen, hey, ja klar, ich habe schon immer Bock, erster Vorstand zu sein und ich will auch unbedingt den Schatzmeister hier im Verein machen. Ja, es wird ja eher so, dass auch Vereine sich zusammenschließen müssen, um diese ganzen Verwaltungsorganisationen zu übernehmen, bis hin zu den Kommunen. Und da auch wieder Chapeau, Ehrenamtsbetreuer hauptamtlich einstellen, um die Vereine, die es noch gibt, am Ort zu unterstützen. Oder eine Stelle zu schaffen, die dann auch unterstützt letztendlich. Weil sonst würde unser komplettes gesellschaftliches Zusammenleben zusammenbrechen.
Absolut. Ich sehe das ja allein schon bei uns im Gemeindeverband, ja, im Ort, wo ich dann denke, so, hey, also da ist dann halt Unmut zum Beispiel gegenüber jetzt Bundesebene. Ja, also zum Beispiel jetzt unser amtierender Kanzler Friedrich Merz hat jetzt die Entscheidung getroffen, finde ich jetzt doof. Und dann geht es tatsächlich schon los, hier in der Kommune zu sagen, wenn das so weitergeht, dann tritt ich aus. Und das finde ich so schade, wo ich mir denke, hey, also unser Gemeindeverband ist ja was anderes erstmal, ja, hier kommunal vor Ort wie die Bundespolitik. Ich finde auch nicht alles toll, was dort passiert, ja. Und gleichzeitig merke ich aber, wie wertvoll mein Einsatz ist hier vor Ort, ja, wenn ich mich irgendwo beteilige, wenn ich mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt komme. Ich habe eine ganz andere Wirksamkeit, weil du es jetzt schon angesprochen hast, auch hier im Ort, ja. Und das finde ich einfach schön. Und dann denke ich mir so, hey, also natürlich macht nicht immer jeder alles korrekt und ich finde dann alles toll und so. Und gleichzeitig kann ich trotzdem an meinem Amt bleiben, ja, hier vor Ort. Also das finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne. Und wie du ja auch gesagt hast, Führung beginnt ja auch ein Stück weit immer bei sich selbst, ja. Also du hast es ja betont. Also wirklich dieses, wie tick ich eigentlich selber, ja, in diesem ganzen Konstrukt, in dem ich da sowieso schon drin bin, ja, und auf alle Menschen irgendwie alles recht machen soll. Was denkst du jetzt, Birgit, also gerade dieses Thema, wie tick ich eigentlich selbst, was kann man den Leuten mitgeben? Wie entwickle ich da wirklich meinen authentischen Führungsstil, wo man sagt, ja, da bin ich selbstwirksam?
Was extrem wichtig ist, ist ja, seinen eigenen Wertekompass zu kennen. Ja. Also wirklich zu wissen, was sind Kernwerte, die mir viel bedeuten? Also für mich ist das, je älter ich werde, immer mehr der Wert Integrität. Mhm. Den hätte ich wahrscheinlich mit Mitte 20 noch nicht mal gekannt, so ungefähr. Also ich sag's mal, wie es ist. Ne, da war ich ganz junge Mama und so, da hätte ich wahrscheinlich eher Loyalität oder Verpflichtung oder Verbundenheit gesagt. Heute ist für mich eher wirklich Integrität, Wort geben, Wort halten. Wenn ich sage, ich mache dies, dann mache ich das auch. Oder ich kommuniziere wirklich zumindest mal, warum ich es jetzt nicht mache. Also, dass ich auch eine klare Transparenz daran schaffe. Also wenn ich meinen eigenen Wertekompass kenne, und das ist auch der Bogen, den ich mal bei dir zur Politik schieben will. Ich bin ja selber parteilos, habe aber durchaus auch einen Wertekontext, der mich jetzt auch nicht mit AfDlern zum Beispiel zusammenarbeiten lässt, ja, und auch nicht mit utopisch orientierten Linksmenschen. Also ich bin da sehr pragmatisch realistisch, aber ich finde tatsächlich, der Wertekompass ist definitiv was, wo man in jedem Gemeinderat auch eine Mehrheit bekommt, egal welches Parteibuch wir haben, weil so manche Werte wiederholen sich ja tatsächlich, vor allem der Demokratiegedanke wiederholt sich bei zumindest mal den drei großen, sage ich jetzt mal, Playern, die wir so haben, auch in Deutschland immer wieder. Und am Ende ist es dann der Mensch, der diese Werte mit Leben erfüllt, ja, und ich möchte nochmal auf das Mandat letztendlich selber eingehen. Du bist ja auf Zeit gewählt. Und tatsächlich war für mich immer relevant, dass ich zu jedem Zeitpunkt mir selber meinem Wertekompass treu geblieben bin. Mhm. Und auch in dem Wissen, dass die Konsequenz sein könnte, dass ich kurz vor Schluss, also ich sag's mal so, irgendwas mache oder entscheide, wo jemand sagt, nee, also die kann ich nicht mehr wählen, gell? So. Also, und genauso ist es ja auch gekommen, weil ich hatte dann ein Angebot, als Oberbürgermeisterin zu kandidieren, weil mein Führungsstil überregional aufgefallen ist und mich die CDU damals gefragt hat, ob ich für sie in Leinfelden-Echterdingen als Oberbürgermeisterin antreten möchte. Jetzt hatte ich folgende Fakten. Du hast selber in einem halben Jahr Wiederwahl, könnte durchaus ein Problem werden. Du hast aber auch immer in Mentorinnenprogramm jungen Frauen vor allen Dingen gesagt, wenn euch solche Chancen geboten werden, bei so wenig Frauen in der Politik, dann nutzt die. Egal wie hoch der Preis ist, das Leben geht weiter, es geht eine andere Tür auf. Also dieses Mindset hatte ich im Hintergrund. In einem halben Jahr ist deine eigene Wiederwahl. Und dann kam meine Integrität. Weil was ich natürlich dann als Beratung bekommen habe, ist, Birgit, das macht man nicht. Man lässt sich erst wieder wählen in die zweite Amtszeit und dann kandidiert man als Oberbürgermeisterin, damit man auf alle Fälle noch den sicheren Job in seinem eigenen Ort hat. So, ja, okay. Und das war bei mir, wo ich gesagt habe, nein, ich weiß um das Risiko, ich mache es trotzdem. Und heute, also jetzt ist ja fast 3 Jahre, also es war ja im Herbst 23, heute sage ich, ich würde genauso wieder entscheiden. Und dadurch hadere ich auch mit nichts. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was man allen Menschen mit auf den Weg geben kann. Meine Bürgerinnen und Bürger haben sich dann für die Stabilität im Ort entschieden. Sie haben meinen Mitarbeiter gewählt, der auch schon bei meinem Vorgänger im Rathaus war. Wir haben ein super Verhältnis, das verstehen viele Menschen auch nicht. Ich schätze Uwe wirklich sehr. Das ist ein super kompetenter Bürgermeister jetzt, ne? Der meine Werte auch ein Stück weit weiterträgt. Also von daher alles gut. Ich schätze auch den Bürgermeister, der dann den Oberbürgermeister geworden ist in Leinfelden. Echter Ding, ich finde nicht alles gut, was er macht. Aber auch den schätze ich als Menschen sehr. Und das geht nur, weil ich mir immer selber in den Spiegel gucken konnte. Mhm. Zu jedem Zeitpunkt. Und das ist das, was ich wirklich auch jedem Menschen mitgebe. Wenn du Entscheidungen triffst, guck in den Spiegel, guck dir ins Gesicht und versprich dir selber, dass du dir treu bist. Dann musst du später auch nicht hadern.
Ja, absolut. Und ich meine, du hast es schon angesprochen, gerade zu Themen wie, also nicht nur Rechtsruck, es ist auch teilweise extremer Linksruck, ja, Polarisierung, gesellschaftlicher Wandel. Also wir erleben das ja alle auch im Moment. Ja, das Miteinander hat sich schon echt verändert, muss man einfach sagen. Ich finde auch so Thema Polarisierung oder sachlicher Dialog, ne, das fällt mir auf. Der sachliche Dialog wird echt immer schwieriger. Es wird gleich persönlich und hier und Dings und dann gibt es nur die eine Seite und nur die andere Seite, aber irgendwie, man hört sich gar nicht mal wirklich zu, ja. Wie erlebst du das vielleicht jetzt auch aus kommunaler Sicht? Was brauchen Kommunen heute mehr denn je vielleicht?
Auf alle Fälle brauchen sie Resilienz. Ja. Die brauchen auch Humor, ja. Und auch so ein bisschen Selbstironie, sag ich jetzt mal liebevoll, ja. Und das haben die meisten auch. Also wirklich, wenn man mal aktiv den Fokus darauf richtet, dann sind da aktuell viele, viele junge, engagierte Menschen am Start, die auch sichtbar und präsent sind, die auch transparent sind, die auch Fehlerkultur haben, weil das ist auch was, wo ich sage, da können wir noch viel mehr von etablieren, in ganz Deutschland eine Fehlerkultur. Ja. Also wir sind ja ganz groß da drin, Schuldige zu finden, Schuldige zu verurteilen, die eigene Beteiligung irgendwie mal abzustreiten. aber wirklich zu sagen, ich bin 100% selbstwirksam, ich nehme die Verantwortung für meine Entscheidungen und ich habe auch keine Angst vor Fehlern, weil tatsächlich ist ja so, wenn wir alle keine Fehler machen würden, würde die Welt stillstehen, wir würden uns nicht entwickeln. Die größten Erfindungen sind aus irgendwelchen Fehlern entstanden. Mhm. Ja, und trotzdem sind wir vor allem in Deutschland geneigt, immer nur den Fokus darauf zu legen. Ne? Also wir zeigen den Feuerwehrmann an, der irgendwie über Rot über die Ampel gefahren ist, statt darüber nachzudenken, ob er jetzt sinnvoll am Einsatzort war. Ja, also wir zeigen auch den Kommandanten an, wenn die Kameraden beim Unglück tödlich verunglückt sind. Mhm. Nicht, dass der ja schon traumatisiert genug wäre, weil er Kameraden verloren hat. Muss er sich dann auch noch mit einer Anzeige rumschlagen. Ja, das ist auch ein Teil unserer Demokratie, zu sagen, wir sorgen hier für den rechtssicheren Rahmen eines jeden Einzelnen. Aber ich sage auch ganz provokant, Individualisierung frisst Demokratie zum Frühstück. Und das ist halt das, was wir haben. Wir wollen alles haben, but not in my backyard, so ungefähr. Ne?
Ja, genau, richtig. Und ich finde aber auch, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich finde auch, dass Medien auch eine extreme Rolle dabei spielen. Ja, also ich finde es manchmal schon erschreckend, wo ich dann sagen muss, die picken dann echt auf jemandem rum. Ja, also da ist ja, stellt sich mir oft die Frage, okay, also Berichterstattung hin oder her finde ich gut, aber ab wann ist sie noch hilfreich und ab wann wird es dann auch problematisch? Ja, weil ich finde, die tragen ja auch sehr viel dazu bei, wie ich dann jemanden in der Öffentlichkeit wahrnehme und was sich dem zuschreibt zum Thema Fehlerkultur. Ne? Also ja. Das finde ich schon auch sehr mächtig tatsächlich. Die Rolle, weiß ich nicht, wie stehst du dazu? Die hat ja schon auch Bedeutung.
Ja, also du stehst oder fällst auch durch eine Presseberichterstattung, vor allem wenn du so ein Mandat hast. Tatsächlich habe ich aber gute Erfahrungen auch damit gemacht, der Presse oder den Journalisten immer erstmal auch einen Vertrauensvorschuss zu geben und mit ihnen auch transparent zu kommunizieren und dann auch mit ihnen zu besprechen, warum, was davon jetzt in die Zeitung darf und was eher eben nicht, aber damit sie die Zusammenhänge verstehen und auch entsprechend Berichterstattung leisten können. Das ist auch manchmal nach hinten losgegangen, will ich jetzt nicht sagen. Und das ist genau wie mit den Bürgermeistermandaten oder mit den Bundes- und Landtagspolitikern. Du hast halt Menschen, die sind halt sachorientiert und du hast Menschen, die sind eher schlagzeilenorientiert. Und da ist auch wieder das, was wir ganz am Eingang hatten, mit welcher Motivation sind die denn in den Job gestartet? Sind die in den Job gestartet, um sich selber den Pulitzerpreis an Land zu ziehen und möglichst viel Aufmerksamkeit als Journalist zu bekommen, weil sie es halt irgendwie anders machen? Oder sind sie auch, und das sind ja die meisten, an Land, also in den Job gegangen, um Transparenz herzustellen in der Berichterstattung, alle mitzunehmen und das Gemeinwohl eher zu fördern als zu boykottieren?
Ja.
Es ist aber schon auch Teil der Gesellschaft zu verantworten, ob diese Medien überhaupt überleben können. Also da muss ich sagen, da würde ich auch noch einen Schritt vorher ansetzen. Wenn ich eine gute Berichterstattung möchte, dann muss ich auch die Verantwortung tragen, meine Lokalzeitung zu unterstützen, damit es die überhaupt gibt, weil es gibt schon Studien, dass in den Regionen, in denen die Lokalpresse weggebrochen ist, der Anteil an Rechtsradikalen wesentlich höher ist, weil die Propaganda läuft viel über Social Media. Ja. Und wenn halt keine neutrale Berichterstattung von Lokalpresse mehr vorhanden ist, dann ist halt so, wo kriegen Menschen ihre Informationen her? Die kriegen sie dann halt vom Stammtisch oder aus Social Media.
Ja, und das finde ich gut, dass du schon angesprochen hast, weil Social Media ist ja schon eine wichtige Säule geworden, ja, auch für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Also zu sagen, da mache ich nicht mit, dann schütze ich mich von Anfang an schon mal vor Hasskommentaren, ja. Es ist ja kaum noch möglich. Also da musst du schon auch irgendwie ein Stück weit auch eine Sichtbarkeit haben, ja, inzwischen. Und gleichzeitig ist die Schwierigkeit da, ja, da sind sehr viele Hobbyjournalisten, sage ich jetzt mal, ja, und da wird auch viel Zeug verbreitet, wo ich inzwischen auch leider durch KI manchmal auch nicht mehr weiß, ja, ist es jetzt wirklich so oder ist es irgendwelche Fake News, ist es irgendwelche Videogenerierungen, die gar nicht so stattgefunden haben, ja. Also das ist ja auch ein Riesenthema, was da ja auf mich einprasselt, wenn ich da in einem Amt bin, ne. Und da frage ich mich, okay, also wie erlebst du das oder wie rätst du das vielleicht auch deinen Mentees, die du begleitest, weil ich muss ja irgendwie ein Stück weit dort stattfinden und gleichzeitig, wie gehe ich mit Hasskommentaren um, wie schütze ich mich selber?
Ja, da sind wir wieder beim Führungskernprinzip. Also im Sinne, wenn deine innere Haltung gut positioniert ist und du auch weißt, an welcher Stelle bin ich leicht zu triggern, an welcher Stelle kann ich auch eher gelassen bleiben. Das ist die Kompetenz, die ich ausbilde. Ich kann nicht ausbilden die Kompetenz, wie redet jemand mit mir, wie kommentiert jemand unten drunter, was wird an KI-Fakes über mich auch verteilt und welche politischen Stränge sind vielleicht auch im Hintergrund aktiv. Deswegen gehe ich wirklich hin, habe ich immer selber schon, habe ich auch Kollegen mit, ich mache das ja auch nicht erst seit gestern. Ich habe meine erste Trainerausbildung 2012 gemacht. Ne? Da war ich noch voll im Berufsleben. Also bin jetzt nicht irgendwie Bürgermeisterin fertig, jetzt Coach geworden, sondern das, was ich gelernt habe, habe ich immer schon auch selber angewendet, in Mentorenprogrammen auch weitergegeben und natürlich auch im privaten Umfeld weitergegeben. Jetzt mache ich es halt hauptberuflich. Und da ist wirklich der Kern immer wieder zu sagen, was ist meine innere Haltung? Was sind meine Werte? Was sind meine Glaubenssätze? Was denke ich auch über mich selber? Weil das sind immer die Punkte, da kann jemand besonders gut ansetzen und triggern. Und in dem Moment, wo ich mich triggern lasse, kommt eine Emotion, weil eine Emotion ist ja nichts anderes als eine Folge meiner Bewertung über eine Situation. Und diese Emotion weicht von meinem inneren Kompass ab. Und in dem Moment kann ich in der Regel das Gespräch nicht mehr halten. Das heißt, je besser ich das trainiere, das ist viel Holz hacken und Wasser tragen, sage ich immer, je besser ich tatsächlich mich selber kenne, meine Emotionen kenne, meine Triggerpunkte kenne, weiß, was ich über mich denke, desto besser bin ich von außen geschützt. Also die Resilienz ist natürlich Sport, Achtsamkeit, Zeit mit der Familie etc. Nimm dich mal raus. Aber noch viel wichtiger ist wirklich, schütze diesen inneren Kern. Und zwar nicht so, dass du eine harte Mauer drumherum baust, das haben ja auch viele, dass sie dann so untouchable wirken und dass du ja auch keine Nähe mehr zu Menschen hast, sondern tatsächlich, dass das Vertrauen in Menschen nicht mehr erschüttert werden kann, weil du weißt, im Kern bist du nicht zu verletzen.
Ja, ja, klar. Und gleichzeitig, du hast es beschrieben, es verändert aber auch, finde ich, eine Art und Weise, wie auch politische Kommunikation stattfinden muss, ne? Gerade auch auf Social Media, weil wenn ich da oft sehe, das finde ich schon manchmal bedenklich, wie auch junge Menschen auf gewisse Form von Marketing im politischen Sinne ja reinfallen, muss man einfach ganz klar sagen, das erschreckt mich schon. Also ich glaube, da müssen auch andere da wirklich gut gucken, okay, wie gehen wir da in Zukunft vor hinsichtlich politischer Kommunikation?
Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, den ich auch als Bürgermeisterin selber immer forciert habe, den ich auch jetzt durch Ehrenamt weiter forciere, ist dieses im Dialog mit der Jugend bleiben.
Ja.
Also jetzt in dem Podcast, den ich letztens gehört habe, hat auch der Psychologe erzählt, in Taiwan arbeiten die Schulen tatsächlich mit der Politik zusammen, im Sinne von, dass die Jugendlichen im Rahmen der Wahlkämpfe die Fake News checken auf ihren Wahrheitsgehalt. Wie so eine Art innere Kontrollinstanz. Das heißt, man vertraut der Jugend an, zu überprüfen, ob das, was die Politiker sagen, denn Fakten entspricht. Das heißt, ich hole die Politik in die Schule. Und ich habe das als Bürgermeisterin aktiv auch selber gemacht. Ich weiß, dass es auch einige Kolleginnen und Kollegen aktiv machen, wirklich zu sagen, wir gehen, auch Landräte, wir gehen in die Schulen, wir gehen in die Diskussion, die können alle Fragen stellen und ich bin jetzt im Ehrenamt bei Life Teach Us, das ist so eine Organisation, die quasi Menschen aus dem Leben in die Schule bringt, damit man sagt, was hättest du als Schüler gerne gelernt, und das finde ich ist eine mega Aktion, um auch zu sagen, hey, wir müssen das Leben in die Schule bringen. Also der Inhalt, den die Schüler heute bekommen, ist nicht mehr der, den unsere Gesellschaft braucht. Jetzt kann ich wieder anfangen, mich auf die Bundespolitik einschießen, warum der Bildungsplan so ist. Kann die Landespolitik auch noch gleich mit reinnehmen, weil es ja auch Länderunterschiede gibt. Und Fakt ist, warum nicht ich selber? Also warum nicht mein Know-how in die Schule bringen, in die Kita bringen, in den Verein bringen, ne? Weil diese Steuerung über Social Media ist ja auch nur deshalb möglich, weil wir diese Brandmauern, die wir zur AfD aufbauen, auch gegenüber unserer Jugend aufbauen. So nach dem Motto, ich nehme die nicht für voll. Genau. Ja, ich weiß ja, wie das Leben läuft. Warum soll ich einen jungen Menschen fragen? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin Großmutter und Mutter. Meine Kids sind 25 und 28 dieses Jahr. Meine Enkeltochter ist 6. Ich finde das so unfassbar spannend, mit der wieder ins Lernen einzutauchen und zu sehen, was sie mit ihren 6 Jahren für Perspektiven auf manche Sachen hat. Ja, wir sind Kanu gefahren, da probiert sie das Wasser aus, physikalisch, was passiert, wenn ich da das Ruder wie reintue, wo ich so dachte, das ist so krass. Und wir waren schon auch beide, auch mein Mann und ich, so ein bisschen geneigt, da jetzt so reinzugrätschen und so weiter. So, nee, jetzt musst du anders paddeln, bis ich irgendwann dachte, Quatsch, ist doch blöd, wir sitzen hier auf dem Boot, es ist total schön, lass das Kind doch paddeln, wie sie will. Wenn wir halt nicht vorankommen, genießen wir einfach mal den Moment und die Umgebung, ja?
Ja, absolut.
Aber man muss sich da wirklich selber auch immer wieder kurz zurücknehmen und sagen, warte mal, Also es gibt das Wort Mansplaining, aber vielleicht sollten wir es Gesellschaftsplaining nennen oder so.
Definitiv. Du hast mal im Vorgespräch ein ganz spannendes Wortkonstrukt aufgemacht. Und zwar hast du den moralisierenden Moralismus in den Raum geschmissen.
Ja.
Vielleicht für alle, die einschalten, vielleicht können wir das nochmal kurz aufmachen. Weil ich finde, das trifft es einfach so gut, ja, was da auch gesellschaftlich so stattfindet. Und wo wir aber auch echt genau hingucken müssen in Zukunft. Nicht nur jetzt, wie du sagst, ja, sondern auch mit der Jugend, mit allem, ja, was das betrifft.
Ja, der moralisierende Moralismus. Also grundsätzlich sollte man über Moral ja mal nachdenken, weil Moral oder Moralisieren ja immer trennt. Also das heißt, du musst dich immer für eine Seite entscheiden. Mhm. Also entweder bist du moralisch auf der Seite oder auf der Seite. Ja, damit ist auch eine sachliche Diskussion nicht mehr möglich. Also um die Brücke zu schlagen zu dem, was du eben gesagt hast, wie kriegen wir das hin, dass wir wieder sachlich diskutieren? Der erste Schritt wäre halt, ich akzeptiere erstmal zu 100%, was mein Gegenüber mir gerade sagt.
Ja.
Und gehe davon aus, das ist für ihn gerade die Wahrheit. Also ich muss das nicht gut finden, aber nichtsdestotrotz ihm die Wertschätzung gegenüber zu bringen, dass das, was er sagt, für ihn jetzt die Wahrheit ist, das anzuerkennen. Also ich erkenne an, das Argument, was er mir bringt. So, ich habe vielleicht ein anderes, aber ich erkenne das erstmal an. Und wenn ich moralisiere, bin ich da schon raus, an der Stelle, weil ich halt der Meinung bin, das ist richtig, das ist falsch, das gehört so, das gehört so. Ja, wir brauchen Moral, um auch so ein Stück weit zu sortieren. Unser Verstand will überleben. Dementsprechend sortiert er in einer Windeseile alles immer ein, damit wir möglichst für uns den richtigen Weg einschlagen. Und es ist immer der, den wir schon kennen, weil der hat uns bis heute überleben lassen. Deswegen tun wir uns auch so schwer mit Veränderungsprozessen. Und wenn wir eben Moral als Sortiersystem nutzen, indem wir sagen, so ja, so nein, so ja, so nein, ist es ja erstmal nur was, was wir persönlich tun. In dem Moment, wo wir aber moralisieren, weil andere das tun, ne, sind wir halt völlig auf dem Holzweg, weil wir halt dann davon ausgehen, unsere Moral ist aber die bessere Moral als die der anderen. Und dann fangen wir an, die Moral zu moralisieren und dann sind wir in jeglichem Drama gefangen, ohne sachliche Diskussion. Also moralisierender Moralismus killt gesellschaftliches Zusammenleben und auch tatsächlich das, was du ja auch gesagt hast, jede Sachdiskussion auf der ganz normalen Faktenebene.
Also, absolut.
Also ich sage in den Trainings immer, was ist wirklich passiert? Und dann gibt es ganz viel Geschichte. So, und dann sage ich immer, okay, und was davon kannst du wirklich durch eine Kamera sehen, also wie wenn das ein Stummfilm wäre. Und dann kommt so, ja, warte mal, zwei Menschen bewegen ihre Lippen. Und das sag ich so. Und das ist das, was ist. Und alles andere, was dann da noch drumherum ist, ist deine Interpretation von der Situation. Und diese Interpretation führt zu einer Bewertung, zu einem Moralismus, zu Emotionen. Und dann denkst du, die Emotionen wären die Wahrheit. Sind sie aber nicht. Weil sonst hätten alle Menschen Angst davor, in den Aufzug zu steigen. Haben sie aber nicht. So.
Ja, voll, absolut. Ich bin ja eh wieder ein Fan davon. Nee, ich finde das echt genial. Also könnte ich jetzt auch noch stundenlang mit dir drüber debattieren. Aber es ist wirklich so. Ich bin ja immer der Meinung, dass unsere Gesellschaft einfach wieder mehr Neugier statt Verurteilung braucht. Ja,
ja, also, Entdeckerkopf. Ach guck, was Menschen auch so für Zeug machen. Ich mach Zeug, du machst Zeug, der Nachbar macht Zeug. Ach guck mal, so kann man die Hecke auch schneiden. Das ist ja spannend. Ich könnte ihn ja mal fragen, warum der die so schneidet oder warum der die nicht schneidet, statt jetzt aufs Amt zu gehen. Vielleicht hat der gerade ein Nest da drin entdeckt und sagt, nächste Woche schneide ich sie, aber da ist jetzt gerade ein Nest drin. Also viel mehr miteinander wirklich reden und zwar nicht mehr reden um des Reden Willens, sondern weil ich was zu sagen habe und ansonsten wirklich Klappe halten.
Ja.
Also das hat ja, glaube ich, Dieter Nuhr oder so schon gesagt, wenn du keine Ahnung hast, einfach mal die Klappe halten. Und, und da ist echt viel Wahres dran. Ich finde, wir sollten insgesamt viel mehr schweigen, um wirklich zu sehen, was der andere möchte.
Ja, definitiv. Also bin ich völlig bei dir. Ich finde es auch, weil du jetzt vorhin gesagt hast, ne, so von wegen ja auch mal zu vertrauen, jetzt Thema Jugend, ne, dass die das schon auch hinkriegen, ja, und ihr eigenes System vielleicht finden. Also ich fand es so lustig, es passt jetzt auch gerade witzigerweise dazu. Ich hatte gestern erst einen Diskurs mit meinem eigenen Vater, muss man sich mal überlegen. Es ging darum, dass er sich beschwert hat, er müsse jetzt noch den Garten den Garten bewässern und so. Und dann müsste er aber noch auf den Friedhof und jenes und das. Und dann sage ich zu ihm, du, dann geh doch du auf den Friedhof, ich bewässere bei uns die Gartenanlage. Dann ist eine Diskussion ausgegangen. ausgebrochen darüber, dass er gesagt hat, nee, das muss ich dir zeigen, da gibt's ein System.
Ja, und das ist halt, jetzt überleg mal, und ich kenne diese Gespräche natürlich auch, aber wir waren ja auch mal Jugend und wir hätten uns ja auch und wünschen uns das auch heute, dass man uns für voll nimmt, ja?
Ja.
Also jeder Mensch möchte per se, egal wie alt er ist, egal ob 3 oder 83, er möchte ernst genommen werden. Und das, um den Bogen zum Bürgermeister zu schicken, das ist halt die große, hohe Kunst, dass du auch wirklich, wenn jemand in der Bürgersprechstunde kommt, für jeden genau das Ohr hast, dass du das erstmal ernst nimmst, was die Person dir sagt. Du hast aber trotzdem leider, und da habe ich auch so meine eine oder andere Erfahrung gemacht, du hast halt leider keinen Einfluss darauf, ob dir das immer gelingt und ob das das ist, was der Mensch dann auch wirklich von dir erwartet hat.
Ja, klar. Ich möchte mal ganz kurz mit dir die Brille der Frau als Bürgermeisterin angucken. Birgit, was ist los? Also warum haben wir so wenig Frauen als Bürgermeisterin? Oder was siehst du da für Hürden? Sind es dann irgendwelche, ich weiß nicht, dass man das nicht zutraut mit Familie und keine Ahnung was? Oder was muss ich da verändern?
Das ist eine spannende Frage. Der gehe ich wirklich schon sehr lange Zeit auf die Spur. Und ich bin auch tatsächlich überhaupt, auch wenn viele denken, vielleicht eine Feministin, ich bin überhaupt keine Feministin. Ich bin tatsächlich jemand, der sehr für Geschlechterfrieden geht. Und ich hatte auch immer Männer an meiner Seite, die mein Potenzial gefördert haben, muss man auch so sagen. Aber ich habe auch tatsächlich im Mandat dann diese gläserne Decke selber erlebt, wenn es um die Besetzung von Positionen geht, wie gut Männer dann doch organisiert sind. Von daher engagiere ich mich natürlich auch dafür, dass Frauen mehr in diese Führungsposition gehen. Es ist tatsächlich so, dass in den Studiengängen, die eigentlich prädestiniert sind, um Bürgermeisterin zu werden, tatsächlich fast 80-90% Frauen sind, aber in den Ämtern selber keine 10%. Also was ich mir selber vorstellen könnte, ist aber meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, valide Studien gibt es auch nicht wirklich. Es ist tatsächlich erstens eine Frage des Selbstwertgefühles. Mhm. Also Mädchen und Frauen werden und wurden, so kann man sagen, immer noch gesellschaftlich eher als angepasst erzogen. Also im Sinne von schauen, was die Gruppe braucht und das entsprechend bringen.
Ja.
Wohingegen bei Männern und Jungs, das sehe ich auch, weil ich bin ja auch Mutter und Großmutter, das ist bis heute noch so, ist die Förderung des Individualismus größer. Also würde ich jetzt, und das sage ich jetzt nicht als Wissenschaftlerin, sondern das sage ich als Mutter, Tante, Großmutter. Also aus meiner eigenen, wie heißt das, empirischen Forschung? Nee, also aus meiner eigenen Sicht.
Studie.
Ja. Ja, also aus meiner eigenen Erfahrung. Und das ist auch was, was ich in den Coachings und Trainings mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mitbekommen, ist tatsächlich, dass das Thema Abgrenzen bei den weiblichen Kandidatinnen und Teilnehmerinnen ein größeres Thema ist als bei den männlichen. Also es ist viel das Thema Macht und Potenz, was ja erstmal nur ein männliches und weibliches Prinzip ist. Und trotzdem wird die Potenz eher dem Mann zugeschrieben. Wenn die Frau sich durchsetzt, gilt sie als hysterisch. Und ich glaube, es ist tatsächlich immer noch ein bisschen abschreckend.
Mhm.
Also es ist immer noch dieses Abschreckende, will ich in die erste Reihe, will ich für alles bewertet werden, ich will nicht als Zicke oder als irgendwie egoistische, selbstherrliche Frau dargestellt werden. Und es ist auch spannend, weil als ich kandidiert habe, beim Oberbürgermeisterwahlkampf war das kein Thema, aber beim Bürgermeisterinnenwahlkampf 2016 waren meine Kinder ja noch Teenager, 14 und 17. Und ich bin tatsächlich mehr von Frauen darauf angesprochen worden, wie ich mir das denn in meiner Rolle als Mutter vorstelle.
Okay.
So, also das war spannend. Die Männer haben da gar keine Frage dazu gehabt, weil für die war eher die Frage der der Kompetenz. Was haben sie denn gelernt? Was haben sie denn für Erfahrungen? Für die Frauen war dann wirklich eher die Social-Skill-Frage. Wie machen sie das denn? Sie wohnen ja jetzt auch weiter weg und ziehen sie denn dann um und ihre Kinder gehen doch noch zur Schule. Und ich könnte mir schon vorstellen, auch aus Gesprächen mit jungen Frauen, die ich in den Mentoring-Programmen geführt habe, dass das ein Thema ist, dass sie sagen, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das dann mit der Familie vereinbaren soll. Oder ich hatte auch mal eine, die hat gesagt, bei uns in der Familie ist mein Mann schon der an der Front ist, in Anführungsstrichen, der war Unternehmer. Da muss ich nicht auch noch. Einer muss ja gucken, dass das zu Hause läuft.
Mhm.
Also ich glaube, es ist kein Allheilmittel irgendwo, wie wir es hinkriegen. Wichtig wäre mal als grundsätzlicher Schritt, dass Frauen auch Frauen wählen.
Ja, oh.
Also das ist tatsächlich, was ich so in den, ich war ja auch so in Trainings für politische Bildung, durchaus als Teilnehmerin und auch als Mentorin. Und da gibt's andere Experten als mich in dem Kontext, aber die halt auch wirklich sagen, Frauen wählen immer noch eher Männer.
Okay, ist es
und das
dann
ist natürlich doof, weil wenn wir 50% der Bevölkerung ausmachen, ne, also ich sage jetzt nicht, dass alle Frauen immer Frauen wählen müssen, weil es gibt ja auch Männer, die offensichtlich Frauen wählen, sonst wäre ich ja nicht Bürgermeisterin geworden. Aber die Frage ist halt schon, warum wählen Frauen keine Frauen? Oder warum, also finde ich noch viel wichtiger als die Frage, warum stellen sich keine Frauen zur Wahl? Weil da sehen wir ja schon auch einen Trend, dass sie sagen, ja. Und in kleineren Kommunen sind es ja auch schon einige. Und es gibt auch schon Kolleginnen, die haben durchaus in ihrer Amtszeit Kinder bekommen. Sehr erfolgreich. Und die kriegen das zu organisieren. Da geht der Mann in Elternzeit. Ne?
Ja, klar.
Aber ich werde halt auch, also ich bin auch gefragt worden, was macht eigentlich ihr Mann so den ganzen Tag? Das sag ich, naja, der arbeitet halt. Ne? Also ich meine, fragt ja auch keiner den Bürgermeister, was macht denn ihre Frau so den ganzen Tag?
Ja, genau. Nee, aber das finde ich schon spannend jetzt. Ja, das ist eine interessante Frage, ne? Warum Frauen eher weniger dazu neigen, dann auch eine Frau zu wählen. Ob es dann vielleicht sogar der eigene Konkurrenzdruck oder so ist. Keine Ahnung, ja. Das finde ich aber schon ein Phänomen. Das erlebt man ja auch oft, abseits jetzt von Kommunen etc., erlebt man das ja auch oft in Betrieben, ne? Dass Frauen einander leider Gottes diese Führungsposition nicht gönnen oder nicht zuschreiben wollen. Ja,
ja. Und ich verstehe es gar nicht, weil also ich bin ja auch dann immer wieder mal in Frauennetzwerken organisiert gewesen im Amt, um einfach auch da das Thema aktiv als Role Model zu unterstützen. Und ist auch einer meiner Beweggründe, warum ich sage, ich bin da auch zum Beispiel bei MentorMe ehrenamtlich als Mentorin im Einsatz für junge Frauen, weil ich finde, mehr junge Frauen in die Führung ist auch mehr Vielfalt in Entscheidungsprozessen einfach, ja. Ich finde, 50% der Frauen sollten in Aufsichtsräten und Führungspositionen generell auch vertreten sein. Aber nicht, weil ich denke, wir machen das irgendwie besser, sondern weil ich schon denke, wir machen manche Sachen anders.
Ja.
Also wir haben einen anderen Blick auf manche Themen. Und das habe ich auch bei mir festgestellt. Wir sind im Sprengel, das ist ja so dieser Kreis Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Ich war am Anfang die einzige Frau von 28, also 27 Männer und Birgit. Und am Ende waren wir vier. Also vier
okay.
Kolleginnen und immer noch dann entsprechend 24 Männer. Aber jetzt sind es 25 Männer wieder und noch drei Kolleginnen. Also es ist tatsächlich so, das hat was in der Gesprächskultur verändert. Und auch vom Lösungsfokus her, weil wir schon andere Perspektiven mit einbringen. Und im Sinne der gesellschaftlichen Vielfalt fände ich es schön, wenn wir wirklich alles, und ich sage jetzt mal bewusst alles, weil es gibt ja auch noch das Thema divers, irgendwo vertreten haben in auch Führungs- und Entscheidungsfunktionen.
Ja, absolut, ja. Also ich würde mir das auch sehr wünschen, dass da nochmal mehr weibliche Power oder generell, ja, vielfältigere Power reinkommt, auf jeden Fall. Birgit, bevor ich mit dir jetzt noch einen Blick persönlich nach vorne werfen will, möchte man natürlich auch nochmal den Nachwuchs ansprechen, ja, weil viele Kommunen, das ist so, suchen ja auch Nachwuchs, also es ist jetzt nicht unbedingt nur für Bürgermeisterinnen und Bürger, sondern tatsächlich auch sich, im öffentlichen Leben da irgendwie zu engagieren. Was würdest du jemandem mitgeben, der vielleicht, tatsächlich noch so ein bisschen ambivalent darüber nachdenkt, in den öffentlichen Dienst zu gehen und vielleicht auch denkt, oh je, soll ich das wirklich machen? Ich bin ja noch so jung.
Ja, und tatsächlich ist es ja auch gar nicht mehr so, dass man sich auch im öffentlichen Dienst ein Leben lang verpflichtet. Ja, klar, bei der Beamtenlaufbahn ist es schon das Ziel. Also ich würde wirklich einen Werbeappell aufrufen und sagen, wenn du Gesellschaft aktiv mitgestalten willst und die Zukunft deines Landes und deiner Kinder mitgestalten willst, dann engagier dich wirklich in der Kommune vor Ort, im Landratsamt und gehe in die öffentliche Verwaltung.
Yeah.
Also nicht nur zur Feuerwehr, nicht nur zum THW, gerne da auch, aber unbedingt geh in das Rathaus, wo die Schaltstelle ist und lass nicht locker die Frage zu stellen, warum machen wir das hier so? Also das ist wirklich die Magic-Frage. Es gibt zwei. Die eine ist, warum machen wir das? Meistens oder viel kommt, weil wir das immer schon so gemacht haben. Und die zweite Frage, die noch größer ist, da habe ich jetzt gerade auch einen Fachartikel drüber geschrieben, ist, womit könnten wir denn mal aufhören? Weil wir ja eine Vorschrift nach der anderen irgendwie als Ergänzung zur Ergänzung der Ergänzung schreiben, statt mal zu hinterfragen, womit könnte man denn mal aufhören? Und dafür brauchen wir tatsächlich intelligenten und kompetenten Nachwuchs in allen Behörden jeder Größe.
Also wir brauchen jungen Nachwuchs, das steht fest.
Voll! Wir brauchen euch, wir brauchen eure Sicht auf die Welt, wir brauchen euren Workstyle. Also ich sage jetzt nicht extra Balance, sondern ich sage wirklich, die Art zu arbeiten ist eine andere. Also ich habe ja tatsächlich eine Tochter, die Bachelor auf Mechatronik und Robotik ist und ein Sohn, der Erzieher ist. Also und ich sehe halt, wie die auch mit gesellschaftlichen Themen umgehen, mit ihren Partnern jeweils und Partnerinnen. Das ist komplett anders. Und ich finde das mega. Das macht so Spaß, dazu zu gucken, wie die das alles in Balance kriegen, wie die planen, wie die organisieren, wie die auch technischen Fortschritt nutzen. Also sinnvoll, nicht mit Angst, sondern wirklich mit diesem Entdeckerkopf. Den hatten wir ja eben schon. Wir brauchen alle viel mehr Entdeckerköpfe.
Voll. Und ich bin jetzt nochmal mit dir einen Blick nochmal nach vorne, liebe Birgit. Nämlich, ich weiß ja auch, du arbeitest ja aktuell an einem Buch. Das wird es ja auch geben. Ja, also nimm uns doch da nochmal mit in diese Welt. Worüber schreibst du und warum gerade jetzt?
Ja, das ist sehr lustig. Das Buch ist ja schon ein bisschen länger im Werden, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin in zweiter Ehe verheiratet und habe meinen Ghostwriter geheiratet. Von daher, verheiratet sind wir schon 3 Jahre, aber das Buch ist noch nicht fertig. Es ist aber jetzt tatsächlich in den letzten Zügen. Und in dem Buch wird es genau um das Thema gehen, was wir heute angesprochen haben, nämlich diese Selbstwirksamkeit statt Fehlervermeidung und wie wir öffentliche Verwaltung und Gesellschaft denken und strukturieren müssen, damit wir künftig den Entwicklungen nicht mehr hinterherrennen. Weil wir sind ja tatsächlich immer nur am Feuer löschen und am Hinterherrennen und das frustriert die Mandatsträger, die Mitarbeiter und die Gemeinderäte im Ehrenamt. Allesamt, und deswegen geht es in dem Buch drum, welche Stellschrauben können wir aktiv drehen, um wieder in den Gestaltermodus zu kommen.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, dich weiter zu verfolgen, meine Lieben, denn dann könnt ihr auch erfahren, wann das Buch rauskommt und wo ihr das überall bekommen könnt.
Jetzt sehr gerne.
Aber weil du das jetzt schon angesprochen hast, ja, wie können wir das tun, möchte ich mit dir, bevor es natürlich auch für dich in Entweder-Oder geht, hier bei Adrianet ein, liebe Birgit, nochmal deine Vision kriegen. Ja, wenn du jetzt mal 10 Jahre vorausblicken darfst, wie sieht dann für dich die Arbeit oder generell Verwaltung und Politik in 10 Jahren aus?
Oh, starke Frage. Tatsächlich glaube ich, dass der Faktor Bürgerbeteiligung massiv zunehmen wird, dass der Faktor Bürgerbeteiligung auch ein digitaler Prozess wird, und zwar in viel früheren Stadien als aktuell. Es der Fall ist, aktuell müssen ja die Bürger aktiv werden.
Ja.
In meiner Vision dreht sich das, also das heißt, zu politischen Entscheidungen wird explizit der Rat von Experten mit eingezogen und eben von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Und in meiner Zielvision haben wir auch tatsächlich keine Parteistruktur mehr, wie wir sie im herkömmlichen Sinne haben, sondern vielmehr wirklich themenspezifische Fachexpertise, um das Land wieder innovativ nach vorne zu bringen. Ich glaube, das Parteibuch ist dann eher zweitrangig. Und ich sage jetzt mal provokant, als wäre ich im Verein, habe ich halt auch ein Parteibuch, um mich werteorientiert zu äußern. Ich glaube aber, dass viel mehr wirklich die Fachkompetenz, Expertise und auch die Präsenz des Politikers im Vordergrund steht.
Absolut, ja, also die Persönlichkeit dahinter, ne? Nicht mehr das Parteilabel, sage ich jetzt mal an sich.
Ja,
genau. Ja, und ich sehe es ja auch jetzt, also ich habe jetzt echt schon mit ein paar Leuten gesprochen, auch in der Schweiz zum Beispiel, da gibt es ja diese Bürgerentscheide tatsächlich, also auch wirklich, ja, wenn Gesetze teilweise reformiert werden etc., finde ich schon spannend, ja, also da funktioniert es ja wirklich gut.
Ja, gut, die haben jetzt komplett anderen Hintergrund, das ist genauso, wie wenn ich jetzt mit dem Krankenversicherungssystem und Estland anfangen würde.
Ja,
also es ist halt, vieles ist ja auch historisch gewachsen. Nichtsdestotrotz ist die Individualisierung unseres Landes, also jeder Einzelne, wo bin ich in der Gesellschaft, ein ganz großer Punkt. Vor, ich sag mal, 20 Jahren hat unser gesellschaftliches System noch so funktioniert, ich helfe dir, dann hilfst du mir. Also es war ein Co-Abhängigkeitssystem. Heute ist die erste Frage, die man ja auch als Führungskraft mit Nachwuchstalenten immer hat, what's in for me? Also wo finde ich meinen Platz in der Gesellschaft? So, das heißt, die Gesellschaft ist das Habitat, was halt den Rahmen stellt und ich selber will mich da einbringen und zwar aktiv mit allem, was ich kann, was ich leiste, wo ich Kompetenzen drin habe. Und das ist was ich bei den jüngeren Menschen viel mehr jetzt schon sehe. Und da wird sich die Gesellschaft insgesamt in den nächsten 10 Jahren hin entwickeln müssen, dass sie wirklich sagt, was ist denn wirklich zielführend, was ist denn wirklich effektiv? Also wir sind gerade noch sehr auf effizient. Und ich glaube, das Wort der Zukunft wird sein effektiv im Sinne der Wirksamkeit.
Definitiv, ja. Und also ich denke auch, dass das ein spannender Abschnitt noch sein wird, so die nächsten 10 Jahre. Ich glaube auch, dass da viel im Wandel sein wird und auch muss, völlig zu Recht, ja. Und ich finde das umso schöner, liebe Birgit. Das war also ohne Witz, so ein spannender Einblick. Einmal von dir, so praxisnah auch, was du erlebt hast, ja, auch gerade dieses Spannungsfeld zwischen Menschlichkeit, ja, und dann die andere Seite natürlich auch, ja, die Erwartungen, die da alle auf dich einprasseln, natürlich auch die Regeln irgendwie, ja. Es muss ja irgendwie schon auch so funktionieren. Also danke, dass wir erstmal, bevor ich jetzt mit dir in Entweder-Oder gehe, so einen tollen Einblick bekommen haben. Und ich hoffe, dass alle, die hier einschalten, jetzt auch ab sofort eine andere Sicht auf Menschen, die eben ja in diesen Bereichen tätig sind, entwickeln. Und ich glaube, das Schönste, also ist einmal das Wort effektiv, ja, was tatsächlich passieren muss. Und auch dieses, ja, was wir vorhin eigentlich gesagt haben, dieses Miteinander wieder mehr in einen sachlichen, basierten Dialog zu gehen und wirklich diesen moralisierenden Moralismus abzustellen, also in jederlei Hinsicht, sei es jetzt Politik oder auch so im gesellschaftlichen Miteinander. Ich hoffe und ich glaube immer noch irgendwie ein bisschen dran, dass unsere Gesellschaft das auch schafft.
Jeder Einzelne hat es in der Hand.
Absolut. Liebe Birgit, du hast es jetzt in der Hand auf jeden Fall, was du bei entweder oder wählen möchtest. Ich werde dir jetzt immer 2 Wahlmöglichkeiten stellen und du darfst ganz aus dem Bauch heraus entscheiden, für was du dich entscheiden magst. Und wenn du magst, natürlich auch noch was dazu sagen, musst aber nicht. Also, wir fangen mal an. Wir gehen mal hier so ein bisschen Richtung Urlaub oder Freizeit. Liebe Birgit, wenn du wählen müsstest, wandern oder Städtereise?
Wandern.
Ah ja, die Natur auf jeden Fall hat es dir angetan. Dann werden wir mal kulinarisch hier. Süß oder herzhaft?
Süß.
Schokoladen, okay. Ruhe oder Trubel?
Oh, das ist schwierig. Ich bevorzuge, je älter ich werde, immer mehr Ruhe.
Ja, ich verstehe dich so gut tatsächlich. Lieblingsrestaurant oder selbst kochen?
Restaurant. Ich habe einen Mann, der kann kochen. Ich koche nicht gern.
Ja, aber das ist doch toll. Hey. Also ein Mann, der kochen kann, ist ja, okay.
Alles richtig gemacht.
Ja, definitiv. Dann haben wir noch die Wahl für dich. Spaziergang oder Sofa?
Ich nehme das Sofa, weil ich war ja schon wandern.
Bin ich für. Genau, nach dem Wandern geht's aufs Sofa. Ja, sehr gut. Okay, wenn du ganz auf dich vertrauen musst, ist es das Bauchgefühl oder die Analyse?
Das Bauchgefühl.
Definitiv, okay. Zuhören oder sprechen?
Auch hier zuhören inzwischen im Alter.
Mhm. Und du hast ja auch schon gesagt, aus deiner beruflichen Erfahrung, wir dürfen alle wieder mal ein bisschen mehr schweigen. Ja, und gut zuhören. Konsens oder klare Entscheidung?
Klare Entscheidung.
Sicherheit oder Veränderung?
Veränderung.
Ja, auf jeden Fall, ja. Mut oder Harmonie?
Mut.
Ja, bin ich auch dafür, viel mehr Mut wieder zu nehmen. Verantwortung übernehmen oder delegieren?
Dann würde ich sagen delegieren, weil ich habe trotzdem die Verantwortung. Das ist das Spannungsfeld der Bürgermeister schlechthin.
Eben, das war ja, ne, deswegen habe ich gedacht, die muss ich mit reinpacken. Diplomatie oder Klartext?
Klartext, immer. Ja.
Absolut. Mensch, Birgit, dein Klartext haben wir jetzt hier noch bei gestern, heute oder morgen, wir zwei. Denn du darfst nämlich dein eigenes Schicksal wählen. Und zwar darfst du sagen, möchten wir über eine Frage sprechen im gestern, heute oder morgen?
Ach, nimm doch das morgen.
Okay, dann gucken wir doch in die Zukunft, wir zwei. Alles klar. Ich werde auch für dich hier wieder schön mischeln, damit es nicht heißt, ich habe hier was manipuliert. Ja, also auch die Birgit muss sich der knallharten Wahrheit stellen. Und ich ziehe für dich, weil du bist hier zugeschaltet, aus dem Stapel morgen eine spannende Frage. Für das Ausleben, liebe Birgit, welcher Fantasie müsstest du viel riskieren?
Tatsächlich für diese Vision des gesellschaftlichen Wandels riskiere ich durch die Sichtbarkeit natürlich auch wieder ein Stück weit die Privatsphäre. Also ich war ja jetzt 2 Jahre eher ein bisschen zurückgezogen unterwegs, aber dadurch, dass ich wirklich für diesen gesellschaftlichen Wandel brenne, Selbstwirksamkeit statt Fehlervermeidung, riskiere ich schon auch mein inneres, also meine Ruhe, ne? Also meine Zeit auf dem Sofa, so sagen wir so.
Ja. Ja, ganz klar, es ist eine Entscheidung, ne? Also auch für alle jetzt, die da sagen, hey, im Bereich Mandatsträgerinnen und Träger, es ist eine Entscheidung, ja, in dem Moment, du riskierst völlig klar deine Privatsphäre, deine Bubble, deine Ruhe erstmal, ja, und dann muss man wissen, will man das oder nicht.
Ja, und auch dieses, dass du halt auch wieder Angriffsfläche gibst, weil mein Lieblingssatz ist ja Frieden durch Konfrontation, ne? Deswegen Klarheit. Und Frieden durch Konfrontation heißt halt auch, es findet nicht jeder gut, was du tust.
Ja, klar. Ja, und das auszuhalten, klar, das kann auch manchmal anstrengend sein, das stimmt, ja. Ach Mensch, liebe Birgit, jetzt hast du doch zum Abschluss hier bei Adrian lädt ein, die Ehre, die Kettenfrage von meinem letzten Gast, nämlich der lieben Nadja Klaas, zu beantworten. Und ich finde es eigentlich ganz gut, weil vielleicht matcht es sogar ein bisschen mit deiner Vision oder da, wo du hin willst, ja auch, was du bewegen willst. Und zwar hat die Nadja mir die Frage hinterlassen, welche Superkraft würdest du dir auswählen, wenn du freie Wahl hättest und alles möglich wäre?
Ich würde gerne machen, dass die Menschen genauso schnell verstehen, wie ich spreche. Also, dass ich so, wie, es gibt doch diese, bei Men in Black gibt es doch dieses Klick-Klick, wo die vergessen, was sie alles gerade erlebt haben. Ich würde gerne ein Klick-Klick haben, was ich über die Menschen geben kann, dass die in diese Erkenntnisprozesse noch viel schneller einsteigen könnten. Das wäre eine super Magic-Kraft, wenn ich so wie Genie blinzeln könnte und mein Gegenüber hätte schon verstanden, bis ins tiefste Mark, was ich ihm gleich erzählen will.
Ja, und läuft quasi schon los und geht voll in die Umsetzung. Und
voll, bam. Super. Ja. Lässt sich auch nicht mehr aufhalten, finde ich super.
Finde ich mega, ja. Oh, das wäre echt eine coole Geschichte. Wie oft, ne, redet man da auch manchmal echt im Kreis herum und dann denkt man, oh, es könnte eigentlich schon lang umgesetzt sein, ja, aber das Gegenüber hat irgendwie noch nicht den Kern der Message verstanden, so, ja, bin ich auch bei dir. Bin ich auch so ungeduldig manchmal. Als
ja, ich bräuchte auch viel weniger Worte, ich fände es auch viel effektiver.
Voll, absolut. Aber dann gäbe es irgendwann keine Podcasts mehr, wenn wir nur noch wenige Worte brauchen. Ist auch blöd.
Ja, ja, stimmt auch wieder.
Wir eliminieren uns dann selber hier weg, ja, aus dem Podcast.
Das ist übrigens eine Kernkompetenz von Führungskräften, sich selber überflüssig zu machen.
Ja, das stimmt. Das ist allerdings wahr. Ja, jetzt, liebe Birgit, hier, jetzt hast du ja noch die Ehre, eine Kettenfrage zu hinterlassen für meinen nächsten Gast. Wohl nicht wissen, ne, wer das sein wird, aber ich bin natürlich gespannt.
Ich würde tatsächlich die Frage stellen, die ja die Frage aller Fragen ist, womit könntest du denn mal aufhören?
Finde ich gut. Also, womit können wir aufhören? Wir hören jetzt dann auch gleich mit der Folge auf, aber nicht, weil sie blöd ist oder weil sie langweilig ist. Ganz im Gegenteil, meine Lieben. Also ich hoffe, ihr wart mindestens genauso gespannt jetzt hier mit dabei, wie ich auch Birgit und das ganze Thema jetzt erlebt habe, weil ich finde es einfach so wichtig. Und ja, auch ich habe teilweise Menschen, die in diesen Funktionen stecken, auch in Schubladen schon gesteckt. Und es zeigt ja umso mehr, dass wir miteinander reden müssen. Und das ist einfach das Wichtigste, glaube ich. Und vielleicht, ja, liebe Birgit, du hast es ja eigentlich schon angedeutet, aber als letzte Frage, wenn du jetzt den Menschen hier, die hier einschalten, noch irgendeinen Gedanken mit auf den Weg geben kannst. Wie sähe denn der aus?
Lass dich mal auf das Experiment ein, der andere könnte recht haben.
Oh ja, schön. Ach Mensch, ich weiß gar nicht, welche Folgentitel ich hier entwickeln soll, weil du so viel coole Sätze hier heute rausknallst. Hey, liebe Birgit, vielen herzlichen Dank an dich wirklich für dieses, also für mich unglaublich spannende und auch sehr, sehr menschliche Gespräch rund um dieses ganze Thema Verantwortung, Politik. Und ja, ich finde es einfach so wichtig, auch was du machst. Und ich glaube, wir haben heute echt einen Blick, ja, gerade auch auf Politik und Verwaltung geworfen. Ich glaube schon, den viele so von uns noch nie so erlebt haben. Das finde ich auch wirklich toll, denn wir reden heute jetzt nicht über Schlagzeilen oder irgendwelche Parteipolitik, um das soll es auch gar nicht gehen und das wollte ich auch nie hier bei Adrian lädt ein, sondern mir geht es echt um die Sicht auch der Menschen, die tagtägliche Verantwortung, du hast sie beschrieben, dass wir das einfach nochmal anders wahrnehmen, vielleicht in Zukunft. Ja, und ich kann nur noch jetzt an der Stelle nochmal die Erinnerung an die Shownotes geben, denn wenn jetzt Leute dabei sind, die sagen, hey, ich habe noch Fragen oder ich finde es so spannend oder vielleicht seid ihr selber aktuell dabei zu überlegen, übernehme ich ein Amt oder nicht. Ja, ihr könnt Birgit erreichen über die Kontaktdaten, die habe ich euch alle hier in den Shownotes verlinkt. Dann natürlich bleiben wir dran, liebe Birgit. Wir wollen ja über dein aktuelles Buchprojekt noch mehr erfahren. Also das ist eins, was klar ist. Ich habe euch auf jeden Fall alle wichtigen Infos zu Birgit und Links wieder in den Shownotes zusammengepackt. Und ja, ich würde sagen an der Stelle danke dir, Birgit. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du mein Gast gewesen bist bei Adrian lädt ein.
Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
Ja, ganz klar. Ich wünsche dir viel Erfolg für alles, für alle Menschen, die du noch begleitest weiterhin. Und ich bin mir sicher, das wirst du mehr denn je super machen. Also ich werde auch gern, glaube ich, Bürgermeister unter deiner Mentorschaft auf jeden Fall. Und ja, euch allen natürlich auch die Einschalten hier. Vielen, vielen Dank. Und ich denke, wenn ihr, das ist ja auch ein Appell an euch, Menschen kennt, die vielleicht in diesem Bereich tätig sind oder die vielleicht diesen Impuls hier, den wir mit Birgit heute hatten in der Folge, auch mal hören müssen, dann teilt gerne die Folge. Also dafür ist es ja auch da, dass wir da Geschichten Geschichten von Menschen weitertragen. Und ihr dürft natürlich auch sehr, sehr gerne den Podcast weiterempfehlen und natürlich auch fleißig abonnieren, denn dann verpasst ihr auch keine aktuelle Folge mehr hier von Adrian Lädt ein. Also, in diesem Sinne, vielen Dank, Birgit. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Und ich würde einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge bei Adrian Lädt ein. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war's auch schon wieder für heute bei Adrian lädt ein. Ich hoffe natürlich, euch hat die aktuelle Folge mit meinem Gast gefallen und natürlich freue ich mich, wenn ihr allen euren Freunden oder Bekannten diesen Podcast weiterempfehlt und ihr dürft mir natürlich gerne auch auf Instagram folgen unter adrian_moderiert und so freue ich mich auf die nächste Folge, auf euch und natürlich darauf, wenn es wieder heißt, Adrian lädt ein.